Jetzt werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Leute, ihr habt mich echt umgehauen. Die Resonanz auf die erste Folge war einfach so überragend. So viele Nachrichten, ihr habt so viel Gas gegeben, das Zeug geteilt auf Instagram, mit angeschoben, Anregungen geschrieben, holt mal den Gast, das Thema und so weiter. Das war echt sensationell, deswegen konnte ich es kaum erwarten, endlich die Folge 2 hinterher zu schießen. Und hier ist sie jetzt, die Folge 2 von Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der DKW Handball-Bundesliga. Für alle, die neu dabei sind, wir kommen jeden zweiten Dienstag bei Spotify, Soundcloud, iTunes, alle Podcatcher, die ihr so benutzt. Bitte abonniert weiter, das ist für uns ganz wichtig. Teilt das Zeug, erzählt euren Freunden davon, genauso wie ihr es mit Folge 1 auch schon gemacht habt. Das war absolut überragend. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder Schmiso. Ich kommentiere Handball für Sky seit anderthalb Jahren. Seitdem kann man bei Sky ja jedes Spiel der DKB Handball-Bundesliga live und in voller Länge sehen. Und ja, da erzähle ich viel über Handball. Hier im Podcast will ich ja eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ich will ja, dass mein Gast viel erzählt. Olli Rogisch ist das in der zweiten Folge. Mit ihm habe ich mich lange, lange unterhalten. Er hat ja als sportlicher Leiter der Rhein-Neckar-Löwen einen absoluten Coup geschafft im Komma. Im Sommer, wollte ich sagen. Uwe Gensheimer kommt zurück in die DKB-HBL, zurück nach Mannheim. Paris hat so unendlich viel Geld. Mehr Geld als jeder andere Handballverein. Wie haben es die Löwen geschafft, Uwe Gensheimer trotzdem da loszueisen? War spannend, was Olli Rogisch erzählt hat, der Entscheidungsprozess im Sommer, wie Sponsoren dann nochmal mithelfen und so weiter. Das war eins unserer Themen. Genauso der neue Trainer. Der Weltmeistertrainer und zweifache Meisterschaftstrainer Nikola Jakobsen geht ja. Der Nachfolger tritt in verdammt große Schuhe. Warum hat er sich für einen Skandinavier entschieden? Wer hat den empfohlen? Das hat er mir ausführlichst erzählt und ihn ein bisschen vorgestellt, den neuen Löwentrainer Andresson, der im Sommer kommt. Privat über Olli Rogisch haben wir natürlich auch gesprochen. Er ist ein leidenschaftlicher Taucher und da bin ich bei einer Stelle hängen geblieben. Unfassbar. Was denkt ihr, wie oft war Olli Rogisch schon tauchen in seinem Leben? Merkt euch eure Zahl mal. Wenn es 50 oder 100 sind, kann ich euch gleich sagen, das hätte ich so ungefähr gedacht, viel zu wenig. Es ist unfassbar, wie oft Olli Rogisch in seinem Leben schon tauchen war. Das werdet ihr auch erfahren nachher im Podcast. Dann gehen wir auch immer gerne auf Hörerfragen ein. Und da gab es eine von einem gewissen Silvio Heinevetter, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, der hat eine sehr delikate Frage zum Gewichtsverlauf von Olli Rogisch seit seinem Karriereende erzählt. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, es war wieder, finde ich, verdammt amüsant, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, die habt ihr jetzt auch beim Hören. Viel Vergnügen mit der zweiten Folge Hand aufs Herz. Ja, Stefan Kretschmer war ja schon mal ein monströser Start in den Podcast, würde ich behaupten. Einer der größten Handballer, die wir in Deutschland haben. Wie können wir das noch toppen für Folge 2? Naja, Stefan Kretschmer ist kein Weltmeister von 2007. Da müssen wir uns natürlich einen Weltmeister von 2007 für die zweite Episode holen. Und nicht nur irgendeinen, sondern unseren Abwehrchef von damals. Er hat 5 Weltmeisterschaften gespielt, 4 Europameisterschaften, zig Spiele in der DKB-Handball-Bundesliga, vor allem den Löwenanteil davon für die Rhein-Neckar-Löwen. Inzwischen ist er deren sportlicher Leiter, Teammanager der deutschen Nationalmannschaft. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Olli Rogge, schön, dass du da bist.
Hallo Schmicho, hallo liebe Handballfans.
So, Olli, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir hatten ein paar technische Probleme, aber jetzt sitzen wir hier zusammen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, dass alles funktioniert. Wir sind jetzt das erste Mal hier bei Hand aufs Herz per Fernzuschaltung quasi aktiv. Ich hoffe mal, das geht jetzt alles glatt. Olli, hörst du eigentlich Podcasts normalerweise? Bist du Podcast-Fan?
Ja, ich bislang noch nicht so, aber spätestens, nachdem ich jetzt gehört habe, dass du Stefan Kretschmer an der Linie, an der Leitung hattest, werde ich natürlich mal reinhören und werde ab sofort fleißig reinschalten.
Das lohnt sich, das sich nochmal anzuhören. Also zumindest von dem, was Kretscher erzählt hat, habe ich gehört, das war ganz amüsant. Lass uns als erstes vielleicht zurückschauen, bevor wir über dich und vor allem die Rhein-Neckar-Löwen dann intensiv sprechen, auf den letzten Spieltag in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir starten natürlich auch mit dem Spiel deiner Mannschaft, also der Rhein-Neckar-Löwen. In Minden habt ihr gespielt, letzten Donnerstag. 31-26 gewonnen. Es war aber lange Zeit ein relativ schwieriges Unterfangen, was in Minden inzwischen normal ist. Die spielen eine tolle Saison. In den letzten 20 Minuten habt ihr dann aber gefühlt einen Gang hochgeschalten und das Spiel noch entschieden. Was habt ihr da besser gemacht als in den ersten 40 Minuten?
Ja, das Ergebnis hört sich erstmal gut an. 31-26, 5 Treffer auswärts, sehr gut. Aber wenn man die erste Halbzeit sieht und vor allem sieht, wie viele technische Fehler wir produziert haben, kann das eigentlich nicht unser Anspruch sein, ohne jetzt Minden zu nahe zu treten zu wollen. Aber selbst Minden hat unglaublich viele technische Fehler gehabt in diesem Spiel. Und von daher können wir uns eigentlich bei unserem Torhüter Michael Appelgren bedanken, dass er so überragende erste Halbzeit hat, wo er ganz viele freie Bälle hält und uns eigentlich so ein bisschen im Spiel hält. Hinten raus haben wir dann mehr Qualität gefunden, sind sicherer geworden, auch im Abschluss, und haben dann verdient gewonnen, aber wie gesagt, wahrscheinlich ein paar Tore zu hoch.
Appelgren mit 18 Paraden, 41%, das ist schon absolut außergewöhnlich. Ihr habt in der zweiten Halbzeit, wenn ich richtig bin, 20-20 stand es nach 40 Minuten. Ihr habt dann intensiv 7-6 gespielt mit Guardiola und Kohlbacher. War das auch so ein Schlüssel zum Sieg?
Ja, definitiv. Ich glaube, diese Saison ist unser 7-6 noch nicht so gut, wie wir es die letzten Jahre gespielt haben. Da waren wir wirklich überragend, weil Andi Schmid eigentlich fast immer die richtige Entscheidung getroffen hat und da sehr sicher war. Dieses Jahr haben sich die Abwehrreihen ein bisschen besser darauf eingestellt, aber trotzdem hat man gesehen, dass 7-6, wenn es bei uns gut läuft, schwer zu verteidigen ist, und das war sicherlich ein großer Schlüssel für den Sieg.
Der eine oder andere wundert sich vielleicht, wenn 7-6, warum dann nicht Kohlbacher und Nielsen, sondern nee, es war wirklich Guardiola, der 3 von 3 getroffen hat, also gar nichts hat liegen lassen. Der geht ja bei euch nur normal die erste, zweite Welle mit, dann aber eigentlich reiner Abwehrspieler. Wann kriegt ihr Jesper Nielsen denn wieder? Hat es ja, glaube ich, bei der WM verletzt nochmal.
Genau, also Stand jetzt wird es wahrscheinlich noch eine Woche dauern. Er hat eine Leistenverletzung, muskulär. Und wie gesagt, da muss man jetzt von Tag zu Tag mal abwarten, wie es sich entwickelt. Jesper Nielsen und Steffen Feld, die fehlen uns natürlich, ohne jetzt Ausrede gelten zu lassen. Aber wir spielen natürlich jetzt die letzte Zeit mit dem Innenblock durch, mit Abutovic und Guardiola. Guardiola muss vorne auch noch ran. Das ist natürlich sehr, sehr kräfteraubend. Und Steffen Feld fehlt uns auch halb links. Aber jetzt ist es so und wir müssen uns damit abfinden. Und Guardiola muss man ihm großes Kompliment machen. Die letzten beiden Spiele hat er das sehr gut gemacht. Hat sich auch gut freigelaufen, gute Sperren gestellt für einen Angriff, und dafür, dass er die letzte Zeit eigentlich fast nur Abwehr spielt, wird er wirklich offensiv sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen.
Da jubelst du da eigentlich, er ist ja so ein bisschen dein legitimer Nachfolger, also der Abwehrchef der Löwen, jubelt man da irgendwie besonders mit, wenn der sich dann auch mal offensiv zeigen kann, also du jetzt im Speziellen, wo du ja die Rolle kennst, eigentlich nur Abwehr zu spielen?
Ja, ich glaube nicht nur ich, das ist die ganze Mannschaft. Also ich meine, gönnt ihm das natürlich noch mehr. Als Abwehrspieler bekommt man natürlich nicht so die Anerkennung, wie wenn einer vorne die Dreher reinschmeißt und eine offensive Aktion nach der anderen hat. Das ist natürlich spektakulär, das wollen die Fans sehen, das ist schön anzugucken. Aber Abwehrarbeit, das bekommt oft nicht so die Anerkennung. Von daher freut man sich natürlich. Und Guardiola war früher ein guter Kreisläufer. Und wie gesagt, dadurch, dass wir natürlich mit Kohlbacher und Jesper Nielsen zwei Kreisläufer im Kader haben, ist seine Spielzeit ein bisschen weniger geworden, aber er ist trotzdem immer noch jemand, der offensiv Akzente setzen kann.
Springen wir eins weiter am Donnerstag, also ein Spiel weiter. Hannover gegen Ludwigshafen in Ludwigshafen. Der zweite Sieg, den sie eingefahren haben, mit 27-25. Ludwigshafen hatte kurz vor Schluss sogar nochmal die Chance auszugleichen. Da nimmt der Torwart dann einen freien weg. Genau, gegen Stuttgart hatten sie deutlich gewonnen. Davor gab es aber 7 Niederlagen am Stück. Ich weiß, es ist immer nicht so leicht, Olli, über die Konkurrenten in der Liga zu sprechen, aber warst du auch ein bisschen überrascht, dass Hannover ja eher im Tabellenkeller fast schon drin hängt diese Saison und nicht oben anklopft, wie sie es letztes Jahr ja durchaus getan haben?
Es ist absolut überraschend. Also wenn man den Kader sieht und die Qualität, die sie im Kader haben, dann ist es komisch. Ich habe auch gedacht, dass sie weiter oben landen, muss ich ehrlich sagen. Sie haben ein gutes Trainerteam, haben die Qualität im Kader, wie ich schon sagte. Aber manchmal ist halt auch so ein bisschen der Wurm drin. Wir selber merken es diese Saison auch, dass es noch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Dann kommen viele Dinge zusammen und dann wird es auch schwierig, sich da wieder rauszukämpfen. Und die Liga ist so ausgeglichen mittlerweile, dass du dir auch gegen jeden Gegner, vor allem auswärts, schwer tust. Und dann kann so eine Negativserie mal passieren. Aber ich bin sicher, dass Hannover sich da auch wieder rauskämpft. Und wie gesagt, sie haben die Qualität, sie haben die Erfahrung, sie haben den richtigen Trainer dafür. Von daher wird es so eine Frage der Zeit sein.
Start ist auf jeden Fall gemacht, mit jetzt mal 2 Siegen ins neue Jahr reingestartet. Göppingen hat noch gegen Leipzig gewonnen, Jens Schöngart da mit 7 von 7, tolle Leistung. Und Stuttgart knapp gegen Lemgo, 25-23, man merkt schon eine Abwehrschlacht. Jogi Bitter hat da absolut überragend gespielt, ähnliche Werte wie die ich vorhin bei Appelgren genannt habe, 17 Paraden, 43%. Mit dem hast du ja auch 2007 zusammen den ganz großen Titel geholt. Der hat's immer noch drauf, obwohl er inzwischen ein älterer Herr ist, der Jogi Bitter.
Ja, wir beide wissen ja, dass bei Torhütern und Abwehrchefs das Alter nicht so eine große Rolle spielt. Die müssen sich nicht mehr ganz so viel bewegen. Spaß beiseite, Jogi trainiert wie ein Wahnsinniger. Er ist ein richtig guter Typ, der ist mental fit. Der hat die letzten Jahre immer wieder gezeigt, für was für Höchstleistung er imstande ist. Und muss ich wirklich einen Hut ziehen, was er da in Stuttgart abliefert, ist schon sensationell. Und er ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Stuttgart.
Jetzt, wo Mimi Kraus weg ist, darüber sprechen wir gleich auch noch mal wahrscheinlich noch mehr. Am Sonntag kam dann natürlich der absolute Hammer. Kiel gegen Magdeburg. Kiel kassiert die 3. Saisonniederlage, die 1. zu Hause mit 25-28. Ich weiß nicht, hast du es sehen können, Olli, oder warst du da mit anderen Sachen beschäftigt?
Ja, ich glaube, das wäre schlimm, wenn ich mir so ein Spiel nicht anschauen würde. Natürlich bin ich vor dem Fernseher gesessen, auch wenn das Wetter hier im Süden so schön war, dass ja meine Frau mit meinem Sohnemann spazieren war und ich saß zu Hause, hab Handball geguckt. Aber das ist natürlich Pflichtprogramm und ich war überrascht, wie viele technische Fehler der THW zu Hause gemacht hat. Das war natürlich auch ein bisschen eine Einladung für Magdeburg. Und Magdeburg, muss man wirklich sagen, Respekt. Sie haben es gut in der Abwehr hingekommen, haben aggressiv gedeckt, hatten einen überragenden Torhüter, wie Kiel auch. Da haben sich beide nicht viel geschenkt. Aber SCM hat weniger Fehler gemacht und war in der entscheidenden Phase abgezockt, haben da wirklich gute Würfe genommen und hatten da auch das bessere Händchen. Und wie gesagt, der THW Kiel, ich glaube, so viele technische Fehler zu Hause sieht man beim THW selten.
Sie haben jetzt 6 Minuspunkte, ihr habt 7. Hast du so gesehen ein bisschen gejubelt, weil das eure Chancen auf Platz 2, auf den Champions-League-Platz natürlich schon erhöht?
Ich glaube, das muss man von zwei Seiten sehen. Es ist natürlich so, dass wir natürlich gucken, was macht Kiel, aber natürlich auch sehen, was passiert hinter uns. Und Magdeburg ist nicht ganz so weit von uns weg. Und wenn wir mal unser Programm noch sehen, wie viele Auswärtsspiele wir noch haben, haben wir wirklich noch ein Hammerprogramm, wahrscheinlich das schwerste Programm von den Mannschaften, die da oben drin stehen. Mhm. Und von daher orientieren wir uns um beide Seiten. Ich war relativ neutral. Natürlich, wenn du beim SDM früher gespielt hast, dann hast du so ein bisschen Feeling noch für den SDM, das gebe ich ehrlich zu, aber unabhängig jetzt vom Tabellenplatz.
War, glaube ich, deine letzte Station, ne? Wenn ich richtig bin, bevor du zu den Löwen gegangen bist.
So genau, drei richtig gute Jahre, muss ich sagen, mit dem Europapokalsieg, mit dem SDM und wirklich eine gute Zeit gehabt und von daher sympathisiert man natürlich immer ein bisschen mit dem alten Verein, das glaube ich ist normal.
Und spielen ja auch einen Handball, den man, glaube ich, nur sympathisch finden kann. Das ist jedes Mal überragend anzuschauen, was Magdeburg da auf die Platte bringt. Ich nehme mal an, im hohen Norden ist schon schwer gejubelt worden. Also ich nehme mal an, die Flensburger, die haben eindeutig Magdeburg die Daumen gedrückt, haben dann ihre Pflichtaufgabe ganz locker gelöst gegen Erlangen mit 10 Toren, 28-18. Da war so der Knackpunkt nach einer Viertelstunde, dass Nico Büdel rot gesehen hat bei den Erlangern. Dann war das Ding eigentlich gegessen und die Flensburger Abwehr 18 Gegentore, die steht wie ein Wall. Olli, sind sie schon Meister, die SG? Verteidigen die den Titel?
Es sieht gut aus, aber ich glaube, wenn man Flensburger selber fragen würde, würden sie sagen, die Saison ist noch lange. Genauso sehe ich es auch, jetzt ohne unsere Ambitionen da reinzuschmeißen. Aber ich glaube, dass Kiel immer noch gefährlich ist. Die können jetzt die Saison ohne Niederlage beenden, auch wenn noch schwierige Auswärtsspiele dabei sind. Aber Flensburg hat natürlich jetzt einen Lauf. Wir selber wissen, wie sich das anfühlt. Wir hatten 2, 3 Saisons, wo es uns ähnlich ging, wo wir dann auch deutscher Meister geworden sind und wo du irgendwann das Gefühl bekommst, dass du, egal wie es steht, jedes Spiel noch drehen kannst, dass du ein unglaubliches Selbstvertrauen hast, dass du als Spieler auch knapp gewinnst, so wie Flensburg auch in der Hinrunde, ganz viele knappe Spiele in der Endphase entschieden und irgendwann, dann hast du auch so einen Imbus der Unbesiegbarkeit, dann wuppt es manchmal einfach, wo es bei anderen Spielen eben hakt und da muss man Flensburg ein Riesenkompliment machen. Dieses Jahr spielen sie einen richtig guten Handball, decken gut, haben gute Torhüterleistung, da passt alles zusammen. Und dann ist es auch schwer, Flensburg zu schlagen. Aber wie gesagt, ich glaube, entschieden ist noch nichts, auch wenn es für Flensburg gut aussieht.
Das heißt, du gehst auch davon aus, dass die nicht mit 0 Minuspunkten, was es ja von Kieler Seite schon mal gab, die perfekte Saison, mit 0 Minuspunkten werden sie aber nicht ins Ziel reiten.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Liga, glaube ich, in der Breite zu stark geworden und wäre natürlich brutal. Also wenn sie es hinkriegen, gut ab. Aber ich glaube, dass es immer noch schwere Auswärtsspiele gibt für Flensburg, wo sie vielleicht noch Punkte lassen können. Aber wie gesagt, jetzt haben sie ein gewisses Polster, können sich auch mal einen Ausrutscher leisten. Aber wie gesagt, wir hatten das bei uns selbst auch schon, wo man dann denkt, okay, ein Spiel kann man verlieren und dann macht es auf einmal Peng Peng und dann wird es knapp und dann kriegt man das Nervenflattern. Wie gesagt, von daher ist es noch ein weiter Weg, aber die Voraussetzungen sind natürlich perfekt für Flensburg, keine Frage.
Ist das eigentlich noch vom letzten Jahr? Also ich nehme mal an, das sprichst du an. Gefühlt wart ihr eigentlich auch schon Meister. Und dann gab es ein Unentschieden, glaube ich, in Melsungen. Es gab Niederlagen, die so nicht einkalkuliert waren. Auf einmal war Flensburg vorne. Gefühlt ist das ja jetzt schon wieder ewig her. Wir hatten schon eine WM, wir hatten eine tolle Hinrunde. Nagt das irgendwie immer noch an euch oder liegt das gefühlt weit weg?
Also für mich liegt es gefühlt weit weg. Man muss natürlich schon sagen, dass wir dieses Jahr ein bisschen unsere Probleme haben. Darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir mit Hendrik Pekeler unser Mittelblockspieler von Kiel verloren haben. Wir haben Harald Reinrind an Kiel verloren. Dann ist Kim Ekdal-Durier nach Paris gegangen. Also ist natürlich auch schon so, dass ein paar Leistungsträger uns verlassen haben und wir dann gezwungen waren, relativ schnell zu reagieren, gerade bei dem Verlust von Harald Reinkind, der ja eine Option im Vertrag hatte. Das kam relativ überraschend. Dann war es auch nicht so ganz so einfach, auf diesen Positionen adäquat nachzulegen. Und glaube aber trotzdem, dass wir jetzt für die nächsten Jahre eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen haben. Wird so eine kleine Veränderung geben im Sommer. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Saison vernünftig abschließen. Wenn wir die Chance noch auf Platz 2 kriegen, werden wir sie nehmen. Aber wir wissen auch, dass es natürlich ein Hammerprogramm ist für uns, wie ich schon angesprochen hatte, mit den vielen Auswärtsspielen. Ja, wird sehr, sehr, sehr schwer dieses Jahr. Und wir merken schon, dass es nicht so optimal läuft. Vielleicht lief es die letzten 3 Jahre auch so ein bisschen über Niveau. Andi Schmid hatte 3, 4 Jahre auf absolutem Top-Level. Und so geht es einigen anderen Spielern auch. Und wenn man dann ein Jahr mal hat, wo es nicht optimal läuft, dann ist es in der Liga nun mal so, dass man auch ganz schnell mal ein paar Punkte verliert. Und die Situation haben wir dieses Jahr.
Jetzt sind wir schon eigentlich voll im nächsten Thema. Machen wir noch ganz kurz den Spieltag rund. Die Füchse schlagen Gummersbach mit 25-19. Da waren es vor allem die Nationalspieler. Heinefetter hat überragend gehalten. Drucks hat 5-mal getroffen. Wiede 4-mal. Der BHC schafft einen unfassbaren 10-0 Torelauf so kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, das erste Tor noch nach der Halbzeit schlägt so mit Wetzlar mit 26-22. Und das ist noch ein Thema, bevor wir zu den Löwen zurückkommen, was ich gerne noch mit dir besprechen möchte. Melsungen schlägt Bietigheim am Ende doch deutlich mit 31-24, aber da waren natürlich alle Augen auf Mimi Kraus, der am Donnerstag, also am gleichen Spieltag, noch für Stuttgart gespielt hat und dann am Sonntag auf einmal im Bietigheimer Trikot aufläuft. Warst du auch überrascht? Ist ja auch einer deiner Mannschaftskameraden von 2007. Also gefühlt von außen hat sich das jetzt nicht angedeutet. Man wusste, okay, der Vertrag wird nicht verlängert, aber dass er direkt in der Saison noch geht, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt.
Ich glaube, da hat keiner mitgerechnet. Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass der Vertrag in Stuttgart erfüllt und sich dann umorientiert. Man muss natürlich auch sagen, jetzt bekommt er die Möglichkeit, 6 Monate in Bietigheim mit und wenn der Klassenerhalt geschafft wird, noch ein Jahr der Vertrag in Bietigheim. Somit hat er natürlich eine Sicherheit als Spieler immer schön. Da kann er natürlich planen. Aus Vereinssicht, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, warum und wieso. Das müsste man die Stuttgarter fragen. Aber ich glaube, für Mimi ist es eine gute Situation, jetzt mit Bietigheim alles reinzulegen. Er wird da das Maximum geben. Und wenn Bietigheim eine Klassenerhalt schaffen würde, hat er noch ein Jahr Vertrag. Von da, vor allem kann ich ihn da verstehen. Er möchte nicht mehr umziehen, möchte in der Region bleiben. Er hat eine Familie, 2 Kinder. Von daher aus Spielersicht absolut nachzuvollziehen. Stuttgart, wie gesagt, da kenne ich die Details nicht.
Sollte er nicht in Bietigheim weitermachen, wenn der Klassenerhalt nicht klappt? Ich meine, Mannheim ist ja jetzt auch nicht so weit weg von Stuttgart. 2. Mittelmann noch für euch, hinter Andi Schmid?
Na, ich glaube, wir sind gut aufgestellt und haben natürlich auch für die nächste Saison schon die Planung so weit, dass der Kader eigentlich steht. Von daher ist Mimi Kraus, glaube ich, für jede Mannschaft ein interessanter Spieler, der immer mal ein Spiel entscheiden kann. Für uns, für nächstes Jahr wird er nicht in Frage kommen, aber wie gesagt, ich glaube, ein Spieler wie Mimi Kraus muss sich da keine Sorgen machen. Das ist natürlich für ihn schon so, dass er diese Nähe zu Stuttgart, zum Schwabenland gerne halten möchte. Und von daher drücke ich ihm jetzt erstmal die Daumen, dass mit Bietigheim alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und im Idealfall sehen wir ihn dann nächstes Jahr auch noch im Bietigheimer Trikot.
Das ist ja, du kennst ihn, wie gesagt, gut aus der Nationalmannschaft. Ist das einer, der so einen Verein, ich meine, Bietigheim, die sind ja jetzt alles andere als abgeschlagen oder so mit 6 Punkten. Ist Mimi Kraus einer, der da nochmal so einen extra Push geben kann, dass du vielleicht noch die 1-2 Punkte mehr holst, die es am Ende entscheiden können?
Das denke ich auf jeden Fall. Erstmal ist es natürlich ein super Zeichen an die Mannschaft, dass man an den Klassenerhalt glaubt, sonst würde man so einen Transfer nicht tätigen. Das ist ja auch eine Stange Geld, die man da in die Hand nimmt. Von daher bin ich mir sicher, dass das die Mannschaft beflügeln wird, dass er ein sehr, sehr positiver Typ ist, der immer 100% gibt, der hart trainiert, der auch gute Laune in so eine Mannschaft reinbringt. Viele haben ihm das ja angekreidet, dass er zu locker sei und dass er vielleicht das nicht so ernst nehmen würde. Andersrum kann man natürlich sagen, er ist auch jemand, der da sehr, sehr viel Spaß in so ein Training einbringen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Und so wie ich Mimi immer erlebt habe, ist er ein absoluter X-Faktor für jede Mannschaft. Und er ist auch ein Spieler, der in entscheidenden Phasen die Verantwortung übernimmt, der sich da nicht so schade ist, da den entscheidenden Wurf zu nehmen. Und er hat alles, was man mitbringt, um so eine Mannschaft natürlich weiterzuhelfen. Und von daher bin ich mir sicher, dass er für den einen oder anderen Punkt für Bietigheim noch sorgen kann, den sie sonst nicht holen würden.
Das klingt ja wie gemalt für einen Abschiedskandidaten, was er alles mitbringt. Das kann man, glaube ich, alles gut gebrauchen. Spielentscheider, gute Laune und so weiter. Hoffen wir mal, dass es den Bietigheimer nutzen wir bis zum Schluss einen richtig spannenden Abschiedskampf kriegen. Da machen wir einen Strich drunter. Erstmal unter den Spieltag, den Donnerstag und Sonntag haben wir, glaube ich, gut aufgearbeitet. Und dann kommen wir mal zum großen Thema Rhein-Neckar-Löwen, wobei ich noch einmal gerne einen Schlenker machen würde. Ja, ein kurzer Schlenker zur WM nochmal zurück, wobei es ist so halb WM, halb Rhein-Neckar-Löwen. Es ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, dass du eine, ich möchte mal behaupten, nicht unwichtige Funktion als sportlicher Leiter bei den Rhein-Neckar-Löwen hast, aber gleichzeitig auch Teammanager der deutschen Handball-Nationalmannschaft bist. Wie kriegt man das denn unter einen Hut?
Ja, da muss ich erstmal mich bei den Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, bedanken. Es war damals so, dass mein Vertrag ja noch ein Jahr lief, ich dann ein Jahr früher in Rente gegangen bin, weil einige Verletzungen dann so schlimm geworden sind, dass ein Weiterspiel nicht mehr möglich war und habe dann die Reißleine gezogen. Dann ging erstmal die Tür auf bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo ich dann für 2 Jahre in Anführungszeichen ein Praktikum machen konnte. Ich wurde damals von der Berufsgenossenschaft bezahlt. Da gibt es die Möglichkeit, wenn du Sportinvalide bist, dass du dir praktisch eine Ausbildung finanzieren lassen kannst über die BG. Hab dann parallel noch studiert und dann ging die Tür bei den Rhein-Neckar-Löwen eben auf und gleichzeitig Nationalmannschaft. Und die Gespräche mit den Rhein-Neckar-Löwen liefen dann relativ schnell in die Richtung, dass wir gesagt haben, okay, sie würden mich freistellen für die Zeit, wenn die Nationalmannschaft unterwegs ist. Und da eben viele Spieler von uns Nationalspieler sind, jetzt während der WM waren, glaube ich, nur 4 Spieler zu Hause, der Rest war unterwegs, war es dann auch nicht ganz so schlimm, dass ich dann eben, wenn die Turniere sind oder die Lehrgänge, eben auch nicht vor Ort bin. Und ich glaube, es ist eine Win-Win für beide Seiten. Ich kann der Mannschaft, der deutschen Nationalmannschaft viel weitergeben von meiner Erfahrung. Ich habe einige Turniere gespielt, kenne den Druck, den man hat bei so einem Turnier und bin, glaube ich, da ein ganz guter Ansprechpartner für die Jungs. Und andersrum, in der Zeit, wenn die Rhein-Neckar-Löwen eben Pause haben, dann ist Nationalmannschaft und dann ist hier auch nicht ganz so viel zu tun für mich. Und von daher läuft es, glaube ich, ganz gut parallel.
Aber hättest du nicht auch gerne mal im Januar dann nach der intensiven Hinrunde eine Pause oder bist du froh, dass du da direkt weiter ackern kannst quasi?
Ja, natürlich ist es schon so, dass man denkt, okay, jetzt wäre eine Pause schön. Andi Schmid postet ja mal fleißig Fotos von den Malediven, wenn er dann wieder im Urlaub ist. Und wenn ich das sehe, dann tut es manchmal weh. Da würde ich lügen, weil ich als passionierter Taucher natürlich diese Reiseziele auch ganz gerne mal aufsuche, vor allem im Sommer. Aber ja, dann ist es nun mal so, wenn man die Möglichkeit, eine WM zu spielen oder EM oder Olympiade, ich glaube, dafür bin ich noch zu sehr Sportler im Herz und das juckt einfach auch zu sehr. Und ich nehme dann den Luxus, eben nach so einem Turnier mir eine Woche frei zu nehmen während einem All-Star-Game. Da bin ich dann nicht vor Ort und kann dann nochmal 4-5 Tage mal nach Österreich in den Schnee fahren mit der Familie und genieße dann die freien Tage oder die freie Zeit. Und von daher, glaube ich, kriegt man das momentan auch sehr, sehr gut unter einen Hut.
Weil das muss ich ihn mal fragen, wenn er mal in Podcast kommt, aber ich glaube, wenn Andi Schmid sich's aussuchen könnte, würde der wahrscheinlich auch ganz gerne mal eine WM spielen mit der Schweiz und nicht immer Urlaub machen, oder bin ich da falsch?
Ja, ich glaube, den Luxus hat er einmalig. Als Schweiz der Veranstalter, der Austrager der WM war, da war er dann natürlich auch dabei. Also eine WM hat Andi Schmid auch gespielt, ansonsten ist es natürlich nicht ganz so einfach, die Qualifikation zu überstehen für die Schweizer, aber ich glaube, er hätte schon Bock, keine Frage, aber er weiß auch, dass sein Körper natürlich die Ruhezeiten braucht und man hat ihm das auch angesehen jetzt nach der Pause, dass er deutlich frischer war und ich glaube, dass er die Pausen schon braucht, obwohl er sicherlich ganz gerne auch mal so eine WM spielen würde, keine Frage.
Wenn wir ein bisschen über die Rhein-Neckar-Löwen noch sprechen, bei euch ist ja steht eine Menge an im Sommer, würde ich mal behaupten. Zunächst mal die Frage, du als sportlicher Leiter, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ihr habt ja jetzt zum Beispiel einen Trainerwechsel im Sommer, über den wir gleich noch sprechen. Es gibt ja eine Geschäftsführerin mit Jennifer Kettemann, du bist der sportliche Leiter. Ich schätze, dann gibt es ja auch noch Sponsoren, Aufsichtsrat, die da mitreden wollen. Wie ist denn da die Entscheidungsfindung zum Beispiel für so eine extrem wichtige Entscheidung, wie wer wird der neue Trainer nach Nikolai Jakobsen?
Ja, also erstmal war es natürlich so, dass wir lange, lange vorher mit Nikolai gesprochen haben. Wir hätten ihn natürlich gerne an die Rhein-Neckar-Löwen gebunden, auch in der Doppelfunktion als Nationaltrainer. Aber für Nikolai kam dann irgendwann der Punkt, dass er gesagt hat, er möchte seiner Familie zuliebe wieder zurück nach Dänemark gehen. Das war eine Entscheidung, die sich über Monate gezogen hat, weil es für ihn auch emotional, glaube ich, sehr, sehr schwer war, sich von den Rhein-Neckar-Löwen zu lösen. Er hat hier Riesiges geleistet und von daher sind wir ihm sehr, sehr dankbar für die Zeit, haben auch noch vieles mit ihm vor. Aber als der Punkt eben kam, dass er sich dafür entschieden hat, haben wir ganz offen darüber gesprochen. Das ist schon jetzt mittlerweile, glaube ich, über 1,5 Jahre her, dass man Klarheit hatte und konnte sich frühzeitig eben damit beschäftigen, wen wollen wir als neuen Trainer verpflichten. Dann ist es als sportlicher Leiter meine Aufgabe, Vorschläge zu machen. In dem Fall hatten wir 3 Trainer in der engeren Auswahl, die ich vorgeschlagen habe. Wir haben 3 Trainer eingeladen, haben uns intensiv mit denen zusammengesetzt und haben uns die Vorstellung angehört. Und Christian Andreasson hat in diesen Gesprächen einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir haben den Vorteil, dass wir natürlich den schwedischen Nationaltrainer holen, den viele Spieler von uns schon kennen, weil wir natürlich einige Schweden im Kader haben. Das Feedback von den Jungs habe ich mir auch geholt. Ich habe ihn mir natürlich auch nochmal angeschaut, die letzten Jahre bei den Turnieren. Habe ihn da natürlich selber auch schon live auf der Bank erlebt. Und habe selber schon gegen seinen alten Verein gespielt und von daher wusste ich, was auf uns zukommt. Und ich glaube, er passt gut zu den Löwen, skandinavische Art sowieso. Da haben wir die letzten Jahre sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, also was die Menschlichkeit angeht und auch wie sie taktisch ausgebildet sind. Und von daher glaube ich, dass wir den richtigen Trainer für die Zukunft, für die Rhein-Neckar-Löwen geholt haben. Obwohl ich natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge habe. Ich hätte Nikolai gerne noch hier gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man jetzt sieht, was er aus dieser dänischen Mannschaft rausgeholt hat. Das war schon erste Klasse und ich glaube, dass er einer der besten Trainer der Welt ist und ihn zu verlieren tut weh. Und trotzdem glaube ich, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und mit Christian den richtigen Nachfolger präsentieren können.
Ich kann mich auch schwer erinnern, dass wahrscheinlich die Franzosen irgendwann mal, aber dass man eine Mannschaft so zu einem Titel durchgerauscht ist, und das ist ja dann auch großer Verdienst des Trainers. Also gefühlt stand ja in jedem Spiel sehr schnell fest, selbst in den Halbfinals und Finals, dass die Dänen das gewinnen werden. Also das war schon nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen von Nikolai Jakobsen, was er da bei der Heim-WM, die es für die Dänen ja auch war, setzen konnte.
Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es ist nicht überraschend gewesen, dass sie offensiv so gut sind. Da haben sie natürlich auch erstklassige Leute. Sie haben gute Torhüter, aber dass sie die Abwehr so gut hinstellen, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Und ich glaube, das muss man Nikolai hoch anschreiben. Da hat er natürlich das Maximale rausgeholt. Und dass Dänemark so gut in der Deckung steht, im Verbunden mit den Torhütern, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und die haben fast ein fehlerloses Turnier gespielt, muss man ehrlich sagen. Und absolut verdient Weltmeister geworden.
Du hast gesagt, es gab noch 2 andere Trainer, die in der Verlose waren. Kannst du uns da die Namen verraten oder laufe ich jetzt Gefahr? Oder kenne ich die überhaupt, ist schon mal die Frage. Oder wer ist das gewesen oder muss das unter verschlossenen Türen bleiben?
Also, dass du die beiden kennst, bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube auch der ein oder andere Zuschauer. Natürlich waren die Kandidaten auch Leute, die absolute Fachmänner auf ihrem Gebiet sind, die auch gut zu den Rhein-Neckar-Löwen gepasst hätten, sonst hätten wir sie nicht vorgeschlagen. Aber wie gesagt, das sind dann im Endeffekt Kleinigkeiten, die dann für Christian den Ausschlag geben. Und ich glaube, es ist nicht fair, darüber zu sprechen, welche Trainer man nicht geholt hat. Das behalte ich gerne für mich. Natürlich ist es so, dass es auch Leute waren, die eine große Chance hatten. Und wie gesagt, das sind dann in den Gesprächen, kommt man dann irgendwann auf einen Nenner, wo man merkt oder wo man das bessere Gefühl hat. Und in dem Fall war es wirklich so, dass ich natürlich durch das Feedback der Spieler genau wusste, was für einen Typen wir holen. Und das war ein großes Pro für Christian. Und ohne jetzt zu viel verraten zu Torrollen. Da waren einige Kandidaten dabei, die jetzt auch wieder unter Vertrag sind. Von daher, glaube ich, macht es keinen Sinn, die jetzt namentlich zu nennen.
Alles klar, verstehen wir natürlich. Ja, vier Schweden sind es ja, die ihr habt. Es sind die beiden Torhüter, Palicka Appelgren, Jari Tolbring und Jesper Nielsen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ne?
Genau,
die vier müssten es ja gewesen sein. Genau. Was haben Sie denn so erzählt über den Typen Andres, von den ihr da kriegt?
Ja, müssen wir erstmal über den Trainer sprechen. Das ist natürlich viel, viel wichtiger. Ich glaube, er ist taktisch unglaublich gut ausgebildet. Wenn man sieht, wie die Schweden, wie gut sie in der Abwehr stehen. Gerade in der zweiten Welle nach vorne ist eine Mannschaft, die taktisch sehr, sehr gut ist. Hat natürlich auch mit unseren beiden Torhütern ein Gespann im Tor, das wir natürlich bei den Rhein-Neckar-Löwen haben. Ist auch ein Vorteil. Er kennt die beiden aus dem FS. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Typ, der sehr, sehr nah bei der Mannschaft ist, der, glaube ich, sehr, sehr kommunikativ ist, so wie ich ihn jetzt erlebe. Er ist relativ früh dabei, schon Deutsch zu lernen, was auch ein Vorteil ist. Also ich glaube, wenn er kommt, wird das 1x1, das deutsche Handball-1x1 schon da sein. Also er wird schon so weit Deutsch sprechen, dass wir uns im Training verständigen können, was natürlich auch ein Vorteil ist. Und dann ist er, glaube ich, sozial einfach ein sehr, sehr feiner Kerl, sehr ehrlich. Er hat ja isländische Wurzeln, mit denen haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht. Von daher glaube ich, dass er gut zu uns passt.
Was für eine Art Handball lässt er denn spielen? Ich nehme mal an, das ist so die Fortsetzung des, ich nenne ihn jetzt einfach mal Nikola Jakobsen-Handballs, den ihr die letzten Jahre gespielt habt.
Ja, die Schweden spielen ein bisschen anders in der Abwehr. Es ist oft so, dass die Schweden ein bisschen defensiver spielen, also diese defensivere 6-0-Deckung, viel mit Block. Aber ich glaube, dass er natürlich auch viele Dinge übernehmen wird, die wir jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen so schon erfolgreich spielen. Ich glaube, jeder Trainer beschäftigt sich ja lange vorher mit dem Verein, zu dem er dann potenziell wechseln könnte, schaut sich an, ob das System dazu passt, ob die Spieler dazu passen. Und Nikola Jakobsen ist so ein guter Trainer, dass Christian sicherlich seine neuen Ideen mit reinbringen wird, klar. Aber er wird ja auch sehen, was wir aktuell spielen. Wir haben den gleichen Playmaker nächstes Jahr mit Andy Schmid. Von daher ist, glaube ich, angriffstaktisch wird viel mit ihm natürlich auch besprochen. Abutovic, Jesper Nielsen und Gagliola in der Abwehr sind auch so eingespielt und auch so erfahren, dass wir viele Dinge auch von dieser Saison übernehmen werden. Und dann sind es, glaube ich, ja, wie gesagt, die neuen Impulse, die jetzt auch gut sind. Ich glaube, nach einer Weile ist es dann auch mal gut, neue Eindrücke zu kriegen und auch kleine Veränderungen zu kriegen, auch was das Training angeht. Und von daher freuen wir uns da auf neue Impulse von Christian.
Neue Impulse oder vielmehr welche, die es schon mal gab, gibt es ja auch wieder auf der Linksaußenposition. Da habt ihr ja einen echten Hammer gelandet. Direkt nach der WM, Uwe Gensheimer kommt zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ich würde mal einfach behaupten, ich glaube, das hast du auch auf der Pressekonferenz so gesagt, der beste Linksaußen der Welt ist zurück in der Handball-Bundesliga. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie kam es zu diesem Deal? Ich nehme an, das ist ja auch finanziell nicht so ganz einfach gewesen, da Paris Saint-Germain ja, ich weiß nicht, dreimal so viel Geld gefühlt hat, wie der Rest von Handball Europa da gegensetzen kann.
Ja, ich glaube, mit den dreimal so viel liegst du wahrscheinlich genau richtig. Also der Etat von Paris ist natürlich ein ganz, ganz anderer. Und wir sind uns auch einig darüber, dass wir beim Transfer von Uwe Gensheimer an unsere Grenzen gegangen sind. Da muss man natürlich sagen, dass uns einige Sponsoren, die uns lange schon begleiten, geholfen haben. Sonst wäre dieser Transfer nicht zu stemmen gewesen. Bei denen müssen wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bedanken, weil so ein Spieler wie Uwe Gensheimer ist klar, wenn du die Qualität auf links außen haben möchtest, dann kostet es dementsprechend. Und im Budget war es eigentlich so auch nicht eingeplant. Aber als die Gespräche losgingen und wir gehört haben, dass sich Uwe vorstellen könnte, zurück nach Mannheim zu kommen, zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen, haben wir natürlich alles versucht. Das hat sich über mehrere Monate gezogen und war auch nicht ganz so einfach. Aber im Endeffekt haben wir es dann, wie gesagt, mit der Hilfe einiger Sponsoren geschafft und sind natürlich froh, so einen Spieler wie Uwe zurückzubekommen. Muss natürlich auch sagen, ein guter Walle Sigurdsson ist natürlich qualitativ, auch was er jetzt die letzten Jahre gespielt hat, aber auch absolutes Top-Niveau. Mhm. Von daher ist es jetzt vielleicht auch handballerisch jetzt nicht der Riesenunterschied, obwohl ich Uwe natürlich auch trotz, gerade wegen seinem Alter noch einen Tick vorne sehe, aber der Uwe bringt natürlich auch in die Mannschaft nochmal eine gewisse Gewinnermentalität rein. Er hat jetzt 3 Jahre in Paris gehabt dann, wenn er kommt. Hat sich, glaube ich, da menschlich auch nochmal weiterentwickelt. Man hat jetzt auch gesehen, in der Nationalmannschaft, absoluter Leader-Typ, der in die WM die Mannschaft, glaube ich, auch mit beflügelt hat als Kapitän, hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Ja. Und ich glaube, so gut wie jetzt haben wir Uwe noch nie gesehen. Und von daher holen wir natürlich meiner Meinung nach den besten Linksaußen der Welt zurück zu den Löwen und sind sehr stolz auf diese Verpflichtung.
War das denn eigentlich einfach zufällig, dass das dann wirklich so perfekt nach diesem WM, also da hat ja ganz Deutschland gesehen, was er für unfassbare Dinger quasi vom Nullwinkel reingezaubert hat, sein Wahnsinnshandgelenk hat ganz Deutschland gesehen. War das Zufall, dass ihr genau dann den Transfer eintüten konntet oder also war das auch so ein bisschen dahin geplant sozusagen oder hat sich's einfach in dem Zeitraum ergeben, das fix zu machen?
Wir waren uns einig, dass wir einfach vor der WM jetzt da keine Wasserstandsmeldung abgeben wollen und es ging auch während der WM, gingen die Gespräche auch noch weiter hinter den Kulissen, da ging es halt um die Finanzierung, über Sponsoren und so weiter, jetzt ohne ins Detail gehen zu wollen, aber im Endeffekt war während der WM auch noch nicht klar, wann wir die Unterschrift oder wann wir alles in trockene Tücher geben können und dann haben wir einfach gesagt, jetzt geben wir während der WM keine Wasserstandsmeldung raus, warten, bis die WM zu Ende ist und dann, glaube ich, haben wir auch einen guten Zeitpunkt gefunden. Das hätte natürlich auch anders laufen können. Wäre die WM nicht gut gelaufen, auch für Uwe nicht, dann hätte es anders ausgesehen. Und so war es natürlich auch medial gesehen absolut der richtige Zeitpunkt, auch wenn natürlich viele schon geschnuppert haben und in den gewissen Kanälen schon davon zu lesen war, dass Uwe zurückkommt. Und trotzdem, glaube ich, war es der richtige Zeitpunkt auch für ihn.
Ja, absolut. Und kann ich mir das bei den Transferen dann wirklich so, bei den Sponsoren meine ich, wirklich so vorstellen, dass die, oder ihr geht auf die zu und sagt, wir hätten die Möglichkeit, da nochmal so ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen und dann wird abgeklopft, ob die bereit sind, dafür nochmal vielleicht extra Budget zur Verfügung zu stellen. Läuft das ungefähr so?
Ja, so kann man sich vorstellen. Also in dem Fall war es dann auch so, dass das Management von Uwe auch mal die Fühler ausgestreckt hat und wir praktisch zusammen geschaut haben, ob wir diesen Transfer tätigen können. Und wie gesagt, wir sind froh, dass auch unsere Sponsoren da sich so so sehr reingehängt haben und auch den Mehrwert gesehen haben. Ich glaube, es ist auch, wie gesagt, nicht nur spielerisch, dass wir Uwe den besten X aus der Welt holen, sondern wir holen auch einen richtigen Typen zurück. Er war Kapitän dieser Mannschaft und ich glaube, dass wir da nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und das, wie gesagt, haben die Sponsoren genauso gesehen und absoluter Top-Transfer für uns.
Wunderbar. Die anderen Transfers auf der Abgangseite, zwei sind schon fix. Vladan Lipovina, euer zweiter Rückraumrechter, nenne ich ihn jetzt mal, hinter Alexander Pettersson, der ja schon den Löwenanteil der Spielzeit kriegt. Und der zweite Rechtsaußen hinter Patrick Rützki, Bogdan Radivojevic, die werden gehen. Bei Radivojevic weiß man auch schon, dass er nach Szeged geht. Was macht ihr denn dann noch auf der Zugangsseite? Könntest du es jetzt exklusiv hier vermelden?
Auf Rechtsaußen gibt es noch nicht so viel melden. Wie gesagt, da sind wir sehr, sehr guten Gesprächen und werden da auch relativ zeitnah ein Ergebnis präsentieren können. Aber du hast schon richtig gesagt, Bogdan verlässt uns, sind da ja schon sehr, sehr weit in den Verhandlungen, aber noch keine Tinte unter Vertrag oder der Tinte noch nicht getrocknet, wie man so schön sagt. Von daher kann ich das heute leider noch nicht vermelden. Und auf Rückraum rechts, da sind wir tätig geworden, holen da einen jungen Dänen, Kirke Löke aus Dänemark, der jetzt aktuell noch verletzt ist, hat sich leider vor der WM einen Kreuzbandriss zugezogen, das hintere Kreuzband. Er ist zum Glück aber nicht operiert worden und ich denke, dass er zum Saisonstart oder zum Vorbereitungsstart wieder fit sein wird. Und er wäre Nummer 1 gewesen auf Rückraum rechts in Dänemark, hätte da auch mit dem Weltmeistertitel zu den Rhein-Neckar-Löwen kommen können. Aber wie gesagt, dann kam die Verletzung dazwischen, aber auf ihn freuen wir uns. Sehr, sehr wurfgewaltiger Spieler, noch jung, sehr entwicklungsfähig und ich glaube, dass wir da nochmal eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Alexander Pettersson haben.
Das ist ja eigentlich, ihr habt ja verlängert bis 2021, wenn ich richtig bin, und dann ist Pettersson 41 Jahre alt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine falschen Zahlen. Das ist ja schon ungewöhnlich für einen Feldspieler, dass man den nochmal so lange bindet.
Ja, ich glaube, es gibt auch, wenn es eine Nationalität gibt, wo man mal so einen Vertrag abschließen kann, dann sind es die Isländer. Man sieht es bei Sigurdsson, wie fit er ist. Alexander Pettersson ist genauso. Er hatte vor ein paar Jahren ein bisschen Schulterprobleme, hat es aber hervorragend überstanden und man sieht ihm eigentlich sein Alter auch nicht an. Von daher gibt es wahrscheinlich wenige Spieler, die in dem Alter auf dem Level noch spielen können. Aber bei Alex sind wir uns sicher, dass er das schafft. Er tut sehr, sehr viel extra für seinen Körper und ist da sehr, sehr fleißig und von daher glaube ich, ist das ein überschaubares Risiko und so einen verdienten Spieler, glaube ich, auch absolut gerechtfertigt, dass wir ihn nochmal an die Löwen gebunden haben.
Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, was für euch vielleicht in der Saison noch möglich ist. Ihr habt bisher 7 Punkte liegen lassen, Kiel 6 und Flensburg unfassbarerweise immer noch 0. Du hast gesagt, ihr schaut auch schon ein bisschen nach unten, um sozusagen Platz 3 abzusichern gegen Magdeburg. Ich habe das noch aus Kiel so im Kopf, da hieß es letztes Jahr, okay, jetzt einmal Champions League verpasst, das geht gerade noch, aber ein zweites Mal in Folge sollte das nicht passieren. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr so ein bisschen den Zwang eigentlich, jedes Jahr Champions League zu spielen? Oder wie ist da so die Kalkulation? Dreimal in 5 Jahren oder so? Macht man sich da irgendeinen Plan, wie oft man die Champions League schaffen sollte?
Ja, ist natürlich deutlich schwieriger geworden, in die Champions League zu kommen, nachdem jetzt eben nur noch diese 2 Plätze sind und keine Wildcards, so wie es Stand heute ist. Von daher ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass Flensburg und Kiel auch dieses Jahr einfach einen Tick vor uns sind. Das muss man ehrlich so sagen. Und wir sehen auch, dass Mannschaften hinten, wie Magdeburg, Berlin, auch Melsungen, die eine unglaubliche Qualität haben, da kommen Mannschaften mit ganz, ganz großen Schritten und auch mit einem großen Etat. Ja, das sollte man auch nicht vergessen. Und von daher ist es sicherlich für uns auch möglich, mal ein Jahr ohne Champions League klarzukommen. Keine Frage. Wir haben das Ziel. Wir wollen natürlich Champions League spielen. Wir haben auch, glaube ich, die Qualität dafür. Haben natürlich auch die Spieler geholt, um uns da langfristig oben festzusetzen. Aber Mannschaften wie Flensburg und Kiel, wie gesagt, sind vom Kader her sicherlich nicht schlechter. Muss man sehen, wie Flensburg den Abgang von Karlsson nächstes Jahr verkraftet. Das wird sicherlich eine Schwächung sein. Aber wir können sicherlich auch mal ein Jahr ohne Champions League spielen, keine Frage. Haben trotzdem das Ziel, natürlich langfristig in der Champions League dabei zu sein.
Im Pokal, das war für mich eins der Spieler des Jahres, habt ihr gegen die Füchse Berlin 35-37 nach Verlängerung den Kürzeren gezogen. Für euch dann natürlich sicher bitter für den neutralen Zuschauer. Also ich fand das überragend. Ist eins, was mir total im Kopf geblieben ist, dieses Spiel. Gab es, glaube ich, auch im Free-TV sogar bei Sky Sport News. Deswegen, das werden auch sicher viele Leute gesehen haben und verfolgt haben. Das heißt, der Pokaltitel kann auch nicht wiederholt werden. Meisterschaft wird extrem schwierig. Wäre nach 3 Jahren mal ein titelloses Jahr bei den Rhein-Neckar-Löwen oder geht jetzt der volle Fokus auf die Champions League? Holt ihr vielleicht zum Abschluss mit Nikola Jakobsen den ganz großen Pott? Das wäre ja auch nicht so schlecht.
Ja, ich glaube, das sind jetzt 2 Schritte zu früh gedacht. Natürlich haben wir das große Ziel, nach Köln zu fahren. Das wäre sensationell. Wenn wir das erreichen sollten, ist es, glaube ich, schon wäre schon optimal für uns gelaufen, aber man muss ehrlich sein. Es gibt international ein paar Mannschaften, die einfach vor uns sind. Das ist so. Wenn man Paris, Barcelona anschaut, war das Skopje immer noch. Dann kommt Kiel, Flensburg. Natürlich ist Kiel dieses Jahr nicht dabei, aber das sind schon Mannschaften, die einen Wahnsinnskader haben. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht über einen Champions League Sieg nachdenken. Wir wollen natürlich so weit kommen wie möglich. Wenn es nach Köln reicht, ist das sensationell und dann ist sowieso alles drin. Aber jetzt haben wir erstmal ganz schweren Brocken, Achtelfinale vor uns. Mal gucken, welche Ausgangsposition wir bekommen. Von Platz 3 bis 5 ist, glaube ich, noch alles drin, wenn ich richtig gerechnet habe. Und schauen wir mal, wo wir dann landen. Und dann schauen wir uns den Gegner an und dann werden wir neue Ziele definieren.
3 wird natürlich sehr schwer. Da müsstet ihr am Mittwoch gegen Kielce gewinnen und dann am 1. Märzwochenende in Barcelona. Ich habe mal so ein bisschen durchgerechnet, wenn ihr Vierter werdet, also ich gehe davon aus, dass im Achtelfinale, das packt ihr sowieso. Ich sehe euch natürlich als deutscher Optimist sowieso im Viertelfinale. Dann ist natürlich die große Frage, auf welchen der beiden Gesetzten trifft man? Wenn ihr Vierter wärt, müsstet ihr gegen PSG ran. Wenn ihr Fünfter bleiben würdet, dann würdet ihr wieder aus der Mannschaft aus eurer Gruppe treffen auf Barcelona. Und ich erinnere mich da an euer allererstes Champions League Spiel der Saison. Da habt ihr die ja mit einem Tor geschlagen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr Paris nicht schlagen könnt, aber gefühlt fehlt einem die Fantasie, dass die überhaupt wer schlagen kann. Ist es vielleicht sogar besser dafür, Fünfter zu bleiben und dann Barcelona im Viertelfinale den Garaus zu machen?
Ja, also wie gesagt, so weit hole ich den Taschenrechner da nicht raus. Erstmal wollen wir natürlich unsere Spiele gewinnen, das ist keine Frage. Und es kann auch, kann so viel passieren, dann wirft es wieder alles durcheinander. Wenn du mich jetzt fragen würdest, gegen wen ich lieber spiele, Barcelona oder PSG, dann würde ich, glaube ich, Barcelona sagen. PSG sehe ich auch nochmal einen Tick stärker, auch eine Mannschaft, die uns, glaube ich, nicht so liegt. Die sind, glaube ich, sehr, sehr schwer zu spielen. Und wie du sagst, sind sie auch absoluter Top-Favorit auf dem Champions-League-Titel, den geht man natürlich gerne aus dem Weg. Von daher, klar, ich glaube, Barcelona würde besser zu uns stehen, auch wenn die natürlich einen riesen Kader haben, keine Frage. Favorit werden wir in keinem von den beiden spielen, aber wenn wir nach Köln wollen, dann müssen wir einen von beiden schlagen. Und mir wäre aktuell bei Barcelona auch lieber.
Da sind wir uns ja einig. Drücke ich die Daumen, dass das läuft. Wäre schön, wenn wir wieder eine deutsche Mannschaft in Köln haben. Da warten wir jetzt schon gefühlt eine ganze Weile drauf, auch wenn wir ja alle wissen, wie schwer das ist. Zum Abschluss des sozusagen Rhein-Neckar-Löwen-Blocks noch. 2002 haben sich ja, glaube ich, Gronau und Bad Östringen zusammengelegt sozusagen zu der Spielgemeinschaft. 5 Jahre später wurden es dann die Rhein-Neckar-Löwen und 2007 bist du auch dahin gewechselt in den Verein. Das heißt, du bist seither unter dem neuen Namen firmiert, Rhein-Neckar-Löwen, quasi ein Spieler und jetzt eben Verantwortlicher der ersten Stunde. Wie war die Entwicklung so in den gut 10 Jahren, die es seitdem sind? Was ist da passiert in Mannheim?
Ich glaube, der ganze Verein hat sich extrem gewandelt. Wenn man mal guckt, die ersten Jahre waren sicherlich nicht ganz so einfach, hatten nicht das beste Image in der Liga, wurde viel über Retortenverein gesprochen, ähnlich wie das im Fußball damals bei Hoffenheim so war. Von daher hat man nicht ganz so einen einfachen Stand. Dann ist man in eine große SAP-Arena gekommen, die man am Anfang auch nicht so leicht füllen konnte, weil natürlich die Stammvereine Gronau und Östringen noch einen Tick weg sind von Mannheim. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das sehr, sehr entwickelt. Wir sind ein sehr, sehr sympathischer Verein, der eine schöne Fanbase hat, der eine der schönsten Hallen Europas hat. SAP Arena, absoluter Traum. Und ich glaube auch, mit den Titeln der letzten Jahre sind wir absolut in der Liga angekommen. Und ich glaube, die Leute, die damals von Retortenverein gesprochen haben, ich glaube, sowas hört man heutzutage nicht mehr. Wir sind sehr sympathisch nach außen und glaube, haben da sehr, sehr vieles richtig gemacht die letzten Jahre.
Wie war das? Also konntet ihr da bewusst was machen, um dieses Image abzulegen? Also macht man da auch so, ich nenne es jetzt einfach mal Image-Kampagnen, auch wenn das ein blödes Wort ist? Oder wie kam das, dass ihr inzwischen anders gesehen werdet?
Ich glaube, das geht erstmal los mit den Typen, die man verpflichtet. Natürlich guckt man, dass man erstmal gute Handballer holt, keine Frage. Aber wir haben dann auch, glaube ich, die richtigen Spielertypen verpflichtet, um ein gutes Bild nach außen zu kriegen. Wir haben absolute Kämpfertypen. Wir haben mit Andy Schmid den MVP der letzten Jahre an den Verein binden können, was auch nicht selbstverständlich ist. Ein Spieler wie er hatte natürlich auch einige Angebote. Und ich glaube, dass wir auch so eine gewisse Konstanz reingebracht haben, dass nicht jedes Jahr der komplette Kader durchgewürfelt wurde, sondern dass wir Spielern auch vertraut haben und eben so eine Mannschaft aufgebaut haben. Und spätestens mit dem Europapokalsieg ging es dann los, dann deutsche Meistertitel, DHB-Pokal. Ich glaube, da hat man schon gesehen, wie die Fanbase sich auch entwickelt hat. Wir haben sehr, sehr treue Sponsoren, die uns die letzten Jahre begleiten. Das ist auch ein gutes Zeichen für den Verein, wenn du eben seriös arbeitest und einen guten Umgang mit deinen Sponsoren auch hast. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Sicherheit für die Spieler, dass die Gehälter pünktlich gezahlt werden. Das war ja in der Vergangenheit in der Liga auch nicht immer so, bei den Rhein-Neckar-Löwen zwar nicht, aber ich glaube, dass wir da einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld geschaffen haben. Die komplette Geschäftsstelle mit allen Angestellten, Sponsoren, das passt einfach zusammen. Und von daher bekommt man dann auch mal Spieler zu den Rhein-Neckar-Löwen, die vielleicht woanders auch mal einen Tick mehr verdient hätten und sehen aber, dass hier solide gearbeitet wird und dass wir ein sehr, sehr schönes Umfeld haben.
Hast die Titel schon eben angesprochen. Du warst ja an allen auf die eine oder andere, entweder noch als Spieler oder als Verantwortlicher dann beteiligt. Vielleicht machen wir da den Umschwung sozusagen in unsere nächste Rubrik. Wollen natürlich gerne dich zusammen mit den Hörern auch noch so ein bisschen privaten, den Menschen Olli Rogisch kennenlernen. Deine Karriere, ich nehme mal an, über allem oder dafür kennen dich, glaube ich, jetzt mal die allermeisten, ist der Weltmeistertitel 2007, als du der Abwehrchef warst. Du warst ewig lange, ich weiß gar nicht wie lange, aber sicher 10, 11 Jahre totaler Bestandteil, Kern der deutschen Nationalmannschaft. Du hast EHF-Pokal, ich glaube, mit Magdeburg und den Löwen ja gewonnen. Was so ein bisschen.
Und Essen. Zusätzlich Essen gehört auch noch dazu.
Auch noch, Mensch, siehst du mal. Also, du hast ja eigentlich Pokale abgeräumt ohne Ende. Nur die ganz großen fehlen sozusagen als Spieler. Die deutsche Meisterschaft oder dann eben mal der Champions League-Pokal. Wie schätzt du so deine Karriere ein? Wie schaust du auf das zurück, was du als Spieler geschafft hast?
Ja, ich glaube, man muss ehrlich sein. Also es gibt, glaube ich, wenig, wo ich sagen kann, das bereue ich. Natürlich war mein letztes Bundesligaspiel, war das Spiel in Gummersbach, wo wir praktisch die deutsche Meisterschaft dann nicht gewonnen haben, trotz einem Auswärtssieg, wo wir dann praktisch mit 2 Toren weniger die Meisterschaft verloren haben. Das war sicherlich das bitterste Spiel meiner Karriere.
Als Kiel, dann, glaube ich, irgendwie mit, ich weiß gar nicht mehr, 15 Toren oder so
genau,
gewinnt am letzten
genau,
Spieltag.
Ja. Ja, und dann sitzt du eben da und denkst so, okay, das soll es jetzt gewesen sein. Ein Tag später war dann mein Abschiedsspiel mit einer ausverkauften SAP-Arena. Das muss ich ehrlich sagen, waren die 2 schlimmsten und schönsten Tage in meinem Leben gleichzeitig, weil ich natürlich einen Abschied hatte, den sich jeder Sportler, glaube ich, nur wünschen kann. Ausverkaufte SAP-Arena, damals Rhein-Neckar-Löwen gegen Nationalmannschaft, das war wirklich ja, ein absolutes Gänsehaut-Feeling und auch wie die Mannschaft sich da präsentiert hat, obwohl sie einen Tag vorher so eine Niederlage verkraften musste, mit Niederlage in Anführungszeichen, zwei Jahren Sieg, aber eben die deutsche Meisterschaft nicht holen konnte. Das war ja ein Tag oder die zwei Tage, an die ich mit dem lachenden Weinauge zurückblicke. Ansonsten, glaube ich, habe ich schon viel richtig gemacht in meiner Karriere. Ich glaube, ich habe oft den richtigen Sprung gemacht. Damals von Schutterwald weg zu Frisch auf Göppingen, konnte mich da entwickeln, bin da Nationalspieler geworden. Dann kam der Sprung von Göppingen nach Tusem Essen zu Juri Schewtsov, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe in dieser Zeit, der mich, glaube ich, da auch geprägt hat. Dimitri Togovanov war damals Abwehrchef, von ihm konnte ich sehr, sehr viel lernen. Dann ging es weiter von Essen nach Magdeburg und jeder Step hat mich irgendwie weitergebracht. Und wie gesagt, konnte da schon einige Titel gewinnen im Europapokal. Und damals der Schritt dann weg von Magdeburg eben Richtung zu Rhein-Neckar-Löwen war dann auch wieder so, dass Juri Schewtsov hier Trainer war. Von ihm halte ich nach wie vor sehr, sehr viel. Er hat mich zu dem Spieler gemacht, der ich bin und glaube damals auch der richtige Schritt. Dann hat es leider ein bisschen gedauert mit den Löwen. Hatten vielleicht nicht die beste Personalpolitik, weil wir, glaube ich, jedes Jahr gefühlt die komplette Mannschaft einmal ausgewechselt haben und da konnte sich nicht wirklich was entwickeln.
Von viele daher, altgediente Stars, glaube ich, damals auch geholt. Ne? Ich denke genau. So an Henning Fritz zum Beispiel habe ich noch im Kopf, der dann spät nochmal kam, also spät in seiner Karriere quasi.
Ja, aber das waren ja Leistungsträger, davon spreche ich nicht mal, aber ich glaube, dass man einfach zu wenig darauf geschaut hat, wie die Mannschaft zusammenpasst. Jeder Einzelne für sich war Top-Spieler, auch wenn man guckt, was wir für Schützen verpflichtet haben, die natürlich absolute Top-Spieler waren. Nur die Mannschaft, glaube ich, hat nie so zusammengepasst, wie es eben jetzt der Fall ist. Und ohne jetzt einzelne Spieler daraus zu kitzeln, man muss natürlich schon sehen, dass man, wenn man nur Alpha-Tiere in der Mannschaft hat, ist es eben auch schwierig, eine Mannschaft zu formen. Und das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre eben besser gemacht, dass man auch schaut, wie passt so eine Mannschaft zusammen. Und da hat sich der Verein, glaube ich, entwickelt. Aber zurück zu mir, glaube ich, wie gesagt, viel richtig gemacht, dass es irgendwann der Sprung war, eben weg vom Kreisläufer zum reinen Abwehrchef, glaube ich, war dann auch irgendwann naheliegend, weil ich glaube, das ganz große Talent für ganz oben hatten dann andere. Und dadurch, dass ich mich dann eben auf diesen Abwehrposten reduziert habe, glaube ich, habe ich mich da nochmal so weiterentwickelt, dass ich dann ja eben diesen Sprung zur Nationalmannschaft auch und ja die Titel feiern konnte, die ich jetzt geholt habe.
Tut das nicht trotzdem irgendwie weh? Ich meine, als Kind wird ja, glaube ich, also ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat, ich werde direkt Abwehrchef, sondern erstmal, glaube ich, willst du den Ball ins Tor werfen.
Habe ich ja auch gemacht. Also wenn man mal ganz lange zurückguckt, stimmt, ja. Also in Göppingen zweite Liga, da war ich ja noch erste Wahl am Kreis, dann Anfang erste Liga auch noch und aber mit jedem Verein, den ich dann gewechselt habe, war es halt nun mal so, dass du dann auch Konkurrenz auf deinen Positionen hast und gerade bei Tusem Essen damals, Dimitri Togovanov, war für mich der beste Kreisläufer der Liga zu der Zeit. Und dass man da natürlich weniger Spielanteile bekommt, das nimmt man in Kauf, das wusste ich auch. Von daher war das nichts, was mich dann überrascht hat. Und da muss man auch ehrlich sagen, dass ich, glaube ich, für vorne auch ja wahrscheinlich dann auch nicht gut genug war für die Top-Teams. Sicherlich hätte ich irgendwo im Mittelfeld spielen können, auch offensiv noch, aber ich hatte eben andere Ziele. Und im Nachhinein bin ich nicht böse darum. Ich glaube, dass es einfach zu mir gepasst hat, da in der Abwehr mich voll reinzuhängen, mich da auszupowern und der Mannschaft da viel zu geben. Und von daher bereue ich das nicht. Ich würde es keinem zur Nachahmung empfehlen. Ich würde meinem Sohn auch nicht empfehlen, hey, du wirst jetzt der reine Abwehrchef. Ich glaube, es macht schon Spaß, nach vorne zu spielen. Aber ja. Zu meiner Situation hat es, glaube ich, gepasst.
Du hast vorhin ganz am Anfang des Podcasts schon mal ein bisschen erzählt. Das hatte dann auch mit Verletzungen zu tun, dass du deine Karriere beenden musstest. Was war das damals, was dich sozusagen am Weiterspielen auch ein Stück weit gehindert hat?
Es sind viele, viele Verletzungen gewesen. Also im Endeffekt waren es vier Verletzungen zusammen, die dann eben den Ausschlag gegeben haben. Es ist so, dass man als junger Spieler so eine Knieverletzung zum Beispiel schnell wieder wegsteckt. Das war nach 4-5 Wochen wieder im Training und es geht wieder voran. Nur wenn du ein gewisses Alter eben erreicht hast, dann dauert es eben auch länger, bis der Körper so eine Verletzung wegsteckt. Und ich hatte damals einen Innenbandriss im Knie, habe mir damals den Ellbogen gebrochen. Dann kam eine Handverletzung dazu, die schwerwiegend war, die zwar schon ein bisschen länger zurück war, aber dann wieder aufgebrochen ist und in der Summe war es dann einfach irgendwann zu viel. Und dann hat mein Rücken auch gestreikt. Das war eigentlich die Verletzung, die mir am Schluss am meisten Probleme gemacht hat, dass man eben mit der Bandscheibe Probleme hat, dass jedes Training eigentlich zur Qual wird und man ohne Schmerztabletten gar nicht mehr laufen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man auch mal darüber nachdenkt, hey, ist es das dann wert, um noch ein Jahr zu spielen? Oder sagt man jetzt, okay, man zieht die Reißleine und will eben dann auch später vielleicht mal mit seinem Sohnemann noch mal ein bisschen Skifahren gehen und sich ein bisschen bewegen können. Und das war es mir dann nicht wert. Und wie gesagt, dann gingen die Türen auf bei den Rhein-Neckar-Löwen und beim Deutschen Handballbund. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und glaube, habe da meine Chance auch im Job gepackt und die 2 Jahre gut genutzt. Und von daher bereue ich da auch nichts, muss ich ehrlich sagen.
Du hast vorhin gesagt, du warst quasi Praktikant. Warst du denn, ich glaube, also so eingetragen ist es sozusagen als Co-Trainer, oder? Oder bin ich da falsch? Oder also was warst du in den 2 Jahren, bevor du sportlicher Leiter dann geworden bist?
Genau, also ich war erst Co-Trainer. Da war es natürlich so, dass wir mit Nikolai Jakobs einen neuen Trainer bekommen haben. Ich habe dann mit Nikolai mehrere Gespräche geführt und er hat mich irgendwann mal gefragt, hey Olli, könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen auf der Bank zu sitzen? Und ich habe nie einen Trainerschein gemacht. Ich sehe mich auch heute nicht als Trainer, sondern ich glaube, diese sportliche Leiterposition, die passt gut zu mir. Es war einfach so, dass wir mit Nikolai das Agreement hatten. Wir probieren das. Und Nikolai ist ein Trainer, der wenig, glaube ich, oder nicht so viel mit seinem Co-Trainer zusammenarbeitet, wie vielleicht das andere tun. Und ich habe mich eben um die Dinge außenrum gekümmert, um ihn den Rücken frei zu halten, dass er sich voll auf seine sportlichen Bereiche konzentrieren kann und ich eben die ganzen organisatorischen Dinge außenrum abdecke. Mhm. Und von daher haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes, guten Mix gefunden.
Jetzt hast du quasi eine Frage schon beantwortet, die mich noch interessiert hätte. Du sitzt bei Prokop auf der Bank in der Nationalmannschaft. Du bist ganz nah dran bei den Rhein-Neckar-Löwen immer, auch ja auf der Bank mit dabei. Aber selber Trainer werden ist für dich eher nicht wahrscheinlich?
Habe ich für mich relativ früh ausgeschlossen, weil ich in meiner Karriere so oft umziehen musste und die Vereine gewechselt habe, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das will ich nicht mir antun, das will ich meiner Familie nicht mehr antun. Mhm. Ich fühle mich hier in der Region sehr, sehr wohl und natürlich ist man als sportlicher Leiter auch nicht immer so festgesattelt wie in anderen Berufen, aber als Trainer ist es nun mal so, dass man sich vielleicht nach ein paar Jahren eben auch mal neu orientieren muss, dass man dass ein Verein einen neuen Trainer holt, um neue Impulse zu setzen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass man nochmal umziehen muss. Und ich glaube auch, dass ich taktisch einfach auch nicht gut genug bin. Da bin ich auch ehrlich zu mir selbst. Ich glaube, im Abwehrbereich, da könnte ich sicherlich der einen oder anderen Mannschaft weiterhelfen. Aber offensiv gibt es natürlich viel, viele Trainer, die einfach besser sind, besser ausgebildet sind und einfach mehr Erfahrung haben. Von daher ist der Trainerposten für mich sehr, sehr früh abgehakt gewesen.
War es denn so, wenn du dann wenn du nur Abwehr gespielt hast, dann hast du dich da auch irgendwie auf die Bank gesetzt und dann fokussiert auf was mache ich gleich oder auch mal ausgeruht, auch mental? Hast du dir dann auch gar nicht so richtig angeschaut, was die im Angriff machen oder wie hast du diese Zeit auf der Bank genutzt, als du noch Spieler warst?
Das, natürlich schaut man das Spiel trotzdem an, das ist ja klar, aber es ist schon so, dass man sich gerade auf der Spielvorbereitung viel mehr auf die Abwehr konzentriert. Also ein Spieler, der vorne hinten spielt, der sitzt dann beim Videostudium drin und schaut natürlich ein Spiel ganz anders, als ich das tue. Ich war praktisch in jedem Training nur in der Abwehr gestanden. Ich habe in der jeden Videobesprechung mich explizit nur auf die Abwehr vorbereitet, weil ich wusste, ich spiele vorne nicht. Von daher ist es sicherlich schon spezieller gewesen. Man hat auch, ich gucke Handballspiele auch ganz anders, glaube ich, wie zum Beispiel Andi Schmid, der sich natürlich voll auf den Angriff fokussiert und guckt, hey, was können wir gegen die Abwehr rein tun? Und
niemand guckt ein Handballspiel wie Andi Schmid, weil niemand diese Qualität im Hirn hat, habe ich so das Gefühl.
Ja, andersrum ist es natürlich auch interessant zu sehen, wenn Andi da mal auf links außen in der Abwehr steht, dann sieht man eben auch, dass er schon wieder über den Angriff nachdenkt, weil der ein oder andere Einläufer nämlich dann übersehen wird. Aber Spaß beiseite, ich glaube, das kann man schon ein bisschen spiegeln. Also andersrum, wie ich eben nur Abwehr gesehen habe, ist so ein Spieler wie Andi eben, der guckt sich den Angriff an. Und man merkt schon, dass man sich natürlich da vielleicht in der Zeit noch ein bisschen besser vorbereiten kann, weil man eben nur eine Sache im Kopf hat.
Ja. Du bist ja, also kommt zumindest äußerlich so rüber, schon ein Kumpeltyp, der Kumpel, der Spieler, hast ja vorhin auch mal angerissen, dass du mit deiner Erfahrung natürlich dem einen oder anderen sicher noch was mitgeben kannst. Andererseits in dieser sportlicher Leiter, ich nenne es mal Managerposition, bist du ja auch irgendwie der Chef. Führt das manchmal zu Problemen? Gibt es da manchmal so ein bisschen Zwiespalt zwischen, keine Ahnung, Good Cop, Bad Cop bei Olli Rogisch oder so?
Ich muss sagen, die ersten Wochen waren sicherlich gewöhnungsbedürftig, weil man natürlich mit einigen Spielern selbst zusammengespielt hat und mit denen man natürlich ein ganz anderes Verhältnis hat. Bin bis heute mit Andi Schmid in einem Zimmer. Das wird sich nächste Saison dann ändern, aber bislang ist es so, dass ich immer noch ein Doppelzimmer mit Andi habe bei den Auswärtsspielen. Ach, und von Reisen.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Genau. Okay. Hat natürlich Vorteile, weil man sehr, sehr nah an der Mannschaft dran ist und sehr, sehr viel mitbekommt. Wahrscheinlich mehr wie jemand, der eben den Verein wechselt und beim neuen Verein von Null anfängt als sportlicher Leiter. Mhm. Ich habe mir die Frage auch lange gestellt, wie es nach meiner Karriere aussehen sollte. Und ich wäre sicherlich leichter gewesen, den Verein zu wechseln, zu sagen, okay, man startet in einer neuen Funktion von Null bei einem neuen Verein. Die Möglichkeiten gab es. Ich habe mir das auch lange angehört, aber bin dazu der Entscheidung gekommen, dass ich das gerne versuchen möchte. Und es ist natürlich auch so, dass nach und nach Spieler, mit denen man eben noch zusammengespielt hat, auch aufhören oder den Verein nochmal wechseln, sodass man mit den neuen Spielern einen neuen und anderen Weg findet. Das ist sicherlich so. Ich behandle alle Spieler gleich, keine Frage, aber man hat natürlich schon nochmal einen anderen Draht zu Spielern, die man eben von damals noch kennt.
Mhm. Eine Spezialfrage habe ich noch, die wurde mir quasi aufgetragen. Wer ist denn eigentlich der größte Partyhengst bei den Rhein-Neckar-Löwen? Andi Schmid kann es ja eigentlich nicht sein, wenn du immer weißt, was der treibt, weil ihr im gleichen Zimmer seid.
Es gibt ja auch Tage, an denen ein Ausgehen gewünscht ist, auch von Vereinsseite. Und gerade in der Vorbereitung, da baut man immer gerne mal so einen Mannschaftsabend an, wo die Jungs sich nochmal kennenlernen können, wo man die neuen Spieler auch nochmal richtig integrieren kann. Und das hatten wir auch, haben wir jedes Jahr. Und da muss man ehrlich sagen, ist Andi Schmid weit vorne. Man traut sich nicht so zu als Schweizer. Man denkt ja, dass die Raclette-Esser da ein bisschen ruhiger unterwegs sind. Aber Andi ist natürlich auch jemand, der vielleicht auch nicht ganz so viel verträgt wie der ein oder andere. Von daher merkt man ihm dann die gute Stimmung ein bisschen früher an. Aber wir haben schon mit Andi Schmid, Alex Pettersson, haben wir schon ein paar dabei, die feiern können. Aber die ganze Mannschaft passt da sehr, sehr gut zusammen.
Gut, Andi hat natürlich auch gar kein Gramm Fett, um irgendwo den Alkohol einzulagern. Ne? Das geht natürlich alles direkt in den Körper und in die Muskeln und ist im Umlauf. Ne? Da hat er so gesehen schlechte Voraussetzungen, was ihm beim Handball aber sicher zugutekommt.
Genau, also den Vorteil, den Nikola Jakobs und ich haben, den hat er natürlich nicht und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund. Aber er ist ja in der Statur, die er jetzt hat, auch lieber. Ich glaube, ja, das passt schon alles so.
Was machst du denn eigentlich, wenn es sich mal gerade nicht um Handball dreht? Du hast vorhin erzählt, du gehst gern Skifahren, das kann man auch auf deinem Instagram-Account immer bewundern. Also dreht sich sehr viel um Sport oder was machst du zum Beispiel mit der Familie, mit deiner Frau und deinem Sohn?
Ja, mein Sohn ist 2 Jahre und 4 Monate und er war in der Tat jetzt nach der WM zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Also im Winter ist es Skifahren. Nicht nur.
In 2 Jahren geht es schon, dass die Skifahren.
Ja, der junge Mann, der war mit 1,5 Jahren hier in St. Leon Roth schon mal auf dem Ski gestanden, als wir mal Schnee auf der Straße hatten. Und wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass der da allein die Piste runterfährt. Aber zwischen Papas Beinen und so, das geht schon. Und dann so ein bisschen auf den Skiern hin und her rutschen. Und ich glaube, umso früher man auf den Skiern steht, die kleinen Kinder haben ja auch keine Angst umzufallen oder keine Hemmung davor. Und deswegen haben wir ihn da schon mal draufgestellt. Das ist sicherlich noch ausbaufähig, keine Frage. Aber ich glaube, den nächsten Skiurlaub, da kann man ihn dann schon mal in den Skikurs schicken. Und dann hoffe ich mal, dass er große Schritte macht, weil Wintersport ist sicherlich ein großes Thema und auch für mich im Winter der optimale Ausgleich eben zum stressigen Alltag, dass man eben in den Bergen ist, auch mal eine Skitour macht. Dann bin ich teilweise morgens schon mal den Berg hochmarschiert mit der Stirnlampe im Dunkeln, um dann den Sonnenaufgang auf dem Berg zu genießen. Und diese Ruhe, die man da hat, ist schon was ich dann auch genieße. Und ich glaube, die ein oder anderen Pistenkilometer tun ja auch meiner Figur ganz gut. Von daher ist es schon vernünftig.
Oh, da habe ich nachher noch eine schöne Hörerfrage für dich zu dem Thema. Da bin ich schon sehr auf die Antwort gespannt. Und dann höre ich schon mal raus, du bist absoluter Naturmensch. Das heißt, vielleicht dann im Sommer auch viel in den Bergen unterwegs? Oder was machst du, wenn mal kein Schnee liegt?
Im Sommer ist dann der Ausgleich meistens im Wasser zu suchen. Also ich bin passionierter Taucher, habe mit 18 Jahren meinen Tauchschein gemacht und habe mittlerweile über 4000 Tauchgänge hinter mir. Das heißt, im Sommer bin ich meistens irgendwo in der Südsee unterwegs, war jetzt zuletzt in Französisch-Polynesien mein absolutes Traumreiseziel und habe da unter Wasser Erlebnisse gehabt, die ich mein Leben nicht vergessen werde. Und das ist der Ausgleich dann, wie gesagt, im Winter ist es Skifahren, im Sommer ist es Tauchen. Ist jetzt die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden durch den Nachwuchs, weil man natürlich die Fernreisen jetzt noch nicht machen möchte, aber das wird sicherlich wieder kommen. Und unter Wasser ist es dann ähnlich wie in den Bergen. Also du hörst nur noch deinen eigenen Atem. Es gibt kein Handy, es gibt Schwerelosigkeit. Also das ist im Endeffekt ein bisschen wie ein Trance unter Wasser. Und ich fotografiere dann noch dazu. Das heißt, man kann die Erlebnisse auch mit nach Hause nehmen. Und somit profitiere ich eigentlich das ganze Jahr von den Erlebnissen, die ich da unter Wasser hatte.
Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr ausgleichend ist zum rauen Handballsport. Und du hast eben gesagt, 4000 Tauchgänge?
Ja, das läppert sich dann über die Jahre. Also es ist so, dass ich oft auf Booten unterwegs war, dass ich 3 Wochen praktisch auf dem Safari-Boot bin, wo du dann jeden Tag 4, 5 Tauchgänge machst. Okay. Und somit läppert sich das dann zusammen. Und dann habe ich auch sehr, sehr viele Tauchgänge in Deutschland gemacht. Haben in St. Leon Roth hier einen See, wo man auch tauchen gehen kann. Ist zwar jetzt hier in Deutschland nicht besonders schön, aber wie gesagt, meistens war ich Malediven, Ägypten, Indonesien, Französisch-Polynesien. Das sind so Reiseziele, wo ich war. Und habe da schon viel gesehen unter Wasser. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also wer einen stressigen Job hat und einen Ausgleich braucht, gibt es, glaube ich, nichts Besseres wie Tauchen.
Hashtag the good life würde ich da mal noch dranhängen. Das klingt auf jeden Fall verdammt gut. Und wie tief darfst du gehen? Da muss man sich ja, glaube ich, jede Tiefenstufe quasi, weil es ja auch immer anspruchsvoller und gefährlicher wird, sozusagen neu verdienen, wenn ich da richtig bin beim Tauchen.
Ja, es gibt verschiedene Ausbildungslevel, das ist richtig. Also normalerweise ist ein Sporttaucher bis 30 Meter. Das hast du dann mit einem, bei Paddy zum Beispiel, ist eine Organisation, gibt es dann den Open Water Diver, dann gibt es den Advanced Open Water Diver, dann gibt es den Rescue Diver und es geht dann immer weiter. Und mein tiefster Tauchgang war 50 Meter mit Pressluft, aber 30 Meter ist die normal, ist die Grenze, die man haben sollte. Wie gesagt, wenn man dann eine gewisse Erfahrung hat, dann kann man da auch mal einen Tick tiefer gehen. Aber 30 Meter ist eigentlich die Sporttauchgrenze.
Aber da trümmert es schon ganz schön, oder? Also ich habe mal so einen Anfänger-Flaschentauchkurs gemacht. Das war, glaube ich, irgend sowas mit, keine 10 Meter wahrscheinlich. Und da musstest du ja schon ganz schön Druckausgleich machen. Das muss ja bei 30 schon ziemlich hämmern.
Ja, der Druckausgleich ist, glaube ich, nur die ersten Meter, so bis 10 Meter und danach wird es immer weniger. Also irgendwann hat sich dann dein Ohr auch daran gewöhnt und dann machst du das eigentlich dann machst du das automatisch. Also du achtest da nicht mehr drauf. Beim Abtauchen sicherlich, da muss man drauf achten, aber ansonsten ist es eigentlich kein Problem. Es ist dann mehr, dass man sich eben an den erhöhten Druck auf den Körper gewöhnt. Die Atmung ist anders, das fühlt sich schon anders an. Deswegen sollte man als Anfänger diese Tiefen nicht gehen. Aber das Schönste ist sowieso zwischen 10 und 15 Meter. Da ist das meiste Sonnenlicht, da sind die bunten Korallen. Mhm. Und es gibt eben Tauchplätze, wo man dann speziell nach Haien sucht. Da geht man dann auch mal tiefer. Aber das ist, wie gesagt, für den normalen Sporttaucher reichen diese 10, 15 Meter vollkommen aus.
Eins noch zum Abschluss, bevor wir dann gleich mal Hand aufs Herz einstreuen, was mich noch interessieren würde. Ein Kind hast du jetzt, 2 Jahre, 4 Monate. Das klingt ja so nach dem Alter, wo man langsam über das zweite nachdenken könnte.
Ja, definitiv. So, dass meine Frau relativ früh angefangen hat, wieder zu arbeiten und sie arbeitet bei der TSG Hoffenheim und macht ihr auch richtig Spaß. Von daher, wir sind sicherlich, ist ein zweites Kind irgendwann geplant, aber aktuell lassen wir uns da noch ein bisschen Zeit. Der junge Mann braucht viel Aufmerksamkeit, ist natürlich jetzt in dem Alter, wo er auch sehr, sehr viel laufen muss, sich bewegen muss und braucht da unsere volle Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, es wird sicherlich nicht beim Einzelkind bleiben, aber aktuell ist nichts in Planung.
Ja, ich finde das immer super zu sehen. Ich glaube, für euch ist es vor allem Andi Schmid, wenn man immer die Kleinen dann mit den Trikots der Papas da schon rumlaufen sieht in der SAP-Arena. Da hat man irgendwie gleich ein gutes Gefühl, dass der Handballnachwuchs schon unterwegs ist quasi.
Ja, Andi hat ja 2 Jungs, von daher hoffen wir, dass einer wenigstens den Durchbruch schafft. Und wie gesagt, ich werde den Vertrag so schnell wie möglich vorlegen. Gucken wir mal, wer von den beiden es wird. Aber der große Junge von Andi Schmid, der hat sehr, sehr großes Talent. Also wenn man den sieht, dann kann man das schon erahnen, dass da auf jeden Fall was draus wird.
Okay, 2045, Schmid führt Rhein-Neckar-Löwen zur 7. Meisterschaft oder so.
Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Schmid als Trainer und auf dem Spielfeld. Das wäre doch mal was Schönes für die HBL.
Oder? Ui, oh ja, oh ja. Ja, das sind immer so Geschichten. Ne? Da sagt dann wieder jeder, so Geschichten schreibt nur der Sport. Und das stimmt auch. Das wäre natürlich geil. Okay, da muss ich mal mit Andi drüber reden, falls der mal irgendwann in den Podcast kommt, ob wir das so hinkriegen. Wunderbar. Dann, genau, wie angekündigt, Hand aufs Herz. Olli, du kennst das ja, du hast es schon mal mit der Kollegin Desi Krause in Videoform gemacht. Ja. Hier im Podcast ist das so ein bisschen anders. Und zwar kriegst du 7, passend zum 7 Meter quasi, 7 entweder oder Fragen und darfst dir immer auswählen, was für dich quasi höher hängt und am besten noch eine kurze Begründung hinterher. Ich glaube, es erklärt sich eh relativ gut von alleine. Die erste Frage wäre, was ist schöner für einen Abwehrchef? Ein astreiner Block oder ein Stil, den Ball klauen?
Kommt auf an, gegen welchen Gegenspieler es ist. Bei Andi Schmid würde ich lieber so einen Anspieler an Kreis klauen, weil das regt ihn tierisch auf. Ansonsten so ein Karabatisch hätte ich lieber geblockt, aber das ist Geschmackssache. Beides wichtig, aber ich glaube, so ein Stil ist dann noch besser, weil dann hast du ja den Ball in der Hand und kannst dann ein Tor werfen. Ein Block muss ja nicht zwangsläufig zu der eigenen Mannschaft gehen. Ich würde den Stil nehmen.
Wenn wir uns die beiden Bundestrainer, die so eine Ära geprägt haben, oder der eine ist gerade dabei, anschauen, Christian Prokop oder Heiner Brandt, wer hat da bei dir die Nase vorne? Und am einen hast du gespielt, mit dem anderen sitzt du zusammen auf der Bank.
Ja, nicht vergleichbar. Also als Spieler habe ich nur Heiner Brandt erlebt. Von daher ist Heiner natürlich ein Trainer, der mich sehr geprägt hat. Deswegen ist für mich Heiner als Spieler vorne. Jetzt in meiner neuen Funktion habe ich riesen Respekt vor Christian Prokop. Wie er diese Situation gemeistert hat oder wir zusammen, wie wir sie gemeistert haben, trifft ja nicht nur ihn als Trainer, aber er steht da an der Spitze. Und er musste, glaube ich, viel durchmachen und ihm gönne ich diese gute WM am meisten. Und von daher in meiner neuen Position ist es dann Christian Prokop.
Wunderbar. War bei Kretsche ähnlich. Der hat gesagt, wir leben ja nicht in der Vergangenheit. Insofern ist der aktuelle Trainer dran. Dem habe ich die Frage auch gestellt. Ja. Auf dem Zenit, wer ist der Bessere? Wen würdest du lieber in dein Team holen? Olli Rogic oder Gedeon Guardiola?
Guardiola. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Handball hat sich unglaublich entwickelt in den letzten Jahren. Ist viel, viel schneller geworden. Und Rede bringt noch Qualitäten mit, die ich nicht so hatte. Er ist der bessere Blockspieler. Er hat unglaublich viele Steals über so eine laufende Saison und ist wahrscheinlich auch sogar noch einen Tick schneller als ich, obwohl er auch nicht der Schnellste ist. Aber Handball hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht und da muss ich ehrlich sagen, Rede ist mir da schon lieber.
Wow, klare Ansage. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber muss ich noch mal umso mehr, also ich gucke eh immer auf den Mann, ist ein überragender Abwehrspieler, aber da muss ich noch mal mehr drauf gucken, jetzt wo der von dir so geadelt wurde. Was ist die schönere Aufgabe, sportlicher Leiter oder Teammanager?
Oh, schwierig. Die schöne Situation ist bei Nationalmannschaft, dass du im Endeffekt, du verpflichtest ja keine Spieler. Natürlich musst du einen Kader benennen, du musst da schwere Entscheidungen treffen oder der Trainer muss schwere Entscheidungen treffen, die ich natürlich auch mittrage. Ist auch hart, aber ich glaube, als sportlicher Leiter triffst du natürlich noch ganz andere Entscheidungen. Einen Spielervertrag nicht zu verlängern, einen Spieler eben keinen neuen Vertrag zu geben, ist manchmal nicht einfach. Gerade bei Spielern, die man jahrelang begleitet hat. Man muss manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen, weil es natürlich der Etat auch nicht immer hergibt. Und von daher ist es oft nicht einfach. Es gehört dazu im Sport, darüber bin ich mir vollkommen klar. Aber die leichtere Situation ist definitiv der Teammanager, weil man da auch nicht die größte Verantwortung hat. Also da hast du natürlich noch einen Cheftrainer, du hast einen Co-Trainer. Wir haben mit Axel Kromer noch einen Sportdirektor. Von daher ist meine Rolle da eine ganz andere. Und da kann ich, glaube ich, ein bisschen lockerer reingehen. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen, wie gesagt, habe, trage ich eine größere Verantwortung mit Jennifer Kettemann zusammen. Ja.
Nochmal eine Frage. Zwei Spieler. Wen nimmst du zur besten Zeit natürlich immer, verglichen auf dem Zenit? Andy Schmid oder Ivano Balic?
Das ist eine gute Frage, weil beide keine Abwehrspezialisten sind, obwohl Ivano Balic in der Abwehr dann doch mal offensiv auch mal ganz ordentlich war. Schwer zu sagen. Ich glaube, die sind offensiv auf einem Niveau. Da glaube ich, so wie Andi jetzt die letzten 3-4 Jahre unterwegs war, absolut zu Recht. Ivano Balic natürlich auch ein Weltklasse-Spielmacher. Glaube ich, ein anderer Typ als Andi. Die beiden schenken sich nicht viel, ganz ehrlich. Vielleicht hat Ivano Balic leicht die Nase vorne, weil er eben der Abwehr dann auch noch eine andere Rolle hatte. Aber offensiv ist es für mich absolut Andi. Er ist der beste Playmaker mit Kreisläufer zusammen. Das ist, glaube ich, aller Zeiten. Sowas, glaube ich, wird es auch nach Andi nicht so schnell mehr geben und hat natürlich auch seine Qualitäten im Wurf, ist taktisch unglaublich gut ausgebildet. Ja, knappes Rennen, so viel die Rhein-Neckar-Löwenbrille aufgesetzt.
Wunderbar. WM, das WM war jetzt schwierig bei dir, weil du so viele hast, aber ich nehme mal an, 2007 oder 2019, das sind die zwei herausragenden. Welche ist denn noch herausragender von den beiden Heimturnieren?
Von der Kulisse her, von der kompletten Veranstaltung her, muss ich sagen, war diese WM unbeschreiblich. Das war nicht zu toppen, was in Deutschland wieder los war, wie die Hallen auch, wie die Stimmung in den Hallen waren. Das war 2007 auch gut. Ich glaube, als Spieler erlebst du es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil du mehr im Tunnel bist. Deswegen konnte ich es da vielleicht nicht ganz so aufsaugen. Wenn ich mir dann Projekt Gold doch mal anschauen sollte, dann werde ich es vielleicht noch mit anderen Augen sehen. Aber ich bin auch kein Typ, der da irgendwie in der Vergangenheit lebt. Ich weiß, dass es ein unglaublich gutes Turnier war, natürlich als Weltmeister. So ein Turnier zu beenden, das wird mein Leben lang mich begleiten, keine Frage. Aber dazu lebe ich zu sehr in der Gegenwart. Und ich muss sagen, dass die Mannschaft eine unglaubliche WM gespielt hat. Es ist sehr, sehr schade, dass wir uns nicht mit einer Medaille belohnt haben. Ich glaube, wir hätten es verdient gehabt. Und man geht natürlich mit einem kein so guten Gefühl raus, wenn du die letzten beiden Spiele bei einer WM eben verlierst. Und trotzdem, glaube ich, kann man stolz sein, was wir in Deutschland wieder bewegt haben, wie viele junge Leute wieder Bock auf Handball haben. Und die Ausstrahlung dieser Mannschaft, die war absolut erste Sahne. Da können wir uns nichts vorwerfen. Und dass es dann gegen Norwegen nicht klappt, da war Norwegen ein Tick cleverer und gegen Frankreich waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft und waren nicht clever genug am Schluss, das muss man leider zugeben.
Ich glaube, genau mit dem wird dir kaum einer widersprechen. Das war, glaube ich, ziemlich perfekt, die WM 2019 zusammengefasst. Letzte, die siebte Frage noch. Was hängt für dich höher, die deutsche Meisterschaft oder ein Champions-League-Sieg?
Da ich noch nie Champions League-Sieger geworden bin, würde ich sagen Champions League. Aber es ist, glaube ich, schwieriger, deutscher Meister zu werden, weil du da musst du über eine komplette Saison auf absolutem Top-Level spielen. Das ist in Deutschland immer noch die stärkste Liga der Welt. Du darfst dir keine Ausrutscher erlauben. In der Champions League kannst du bis zum Final Four auch mal ein Spiel verloren haben, gerade in den Gruppenphasen. Da kannst du Ausrutscher, glaube ich, besser wegbügeln. Und wenn du dann erstmal in Köln bist, siehe Flensburg, dann ist es, oder Hamburg damals, dann ist es auch mal möglich, vielleicht als Außenseiter so ein Turnier zu gewinnen oder so einen Pokal zu holen. Von daher, glaube ich, ist deutsche Meisterschaft schon sehr, sehr hoch anzurechnen. Aber wie gesagt, ich bin noch nie Champions League-Sieger geworden. Will da jetzt auch keinen ans Bein pinkeln von den Jungs, die in Hamburg oder Flensburg gespielt haben oder Kiel. Aber vermeintlich ist die deutsche Meisterschaft schon sehr, sehr hoch anzusiedeln. Und international Champions League geht natürlich nichts drüber, keine Frage.
Wunderbar. Dann haben wir noch ein paar Hörerfragen, die wir schnell durchgehen. Hinne-Mogge hat auf Instagram gefragt, wer ist für dich denn der beste deutsche Abwehrspieler? Also ich nehme mal an von den aktuellen.
Ja, also ich glaube, da können wir zwei nennen. Also Patrick Winczek und Pekeler sind unterschiedliche Typen. Winczek ist so eher der emotionale Typ, der vielleicht auch einen Tick härter spielt als Pekeler. Und Pekeler hat für mich die beste Beinarbeit von allen. Also ist gerade was Kreuzung angeht, super auf den Beinen, er macht keinen Schritt zu viel, macht genau das, was er machen muss, und ist da unglaublich gut. Und Finn Lemke, den haben wir jetzt bei der WM leider nicht so gesehen, aber er ist natürlich auch absoluter emotionaler Abwehrspieler. Also die drei sind auf absolutem Top-Level, keine Frage. Wenn wir jetzt die WM betrachten, da muss man schon sagen, also Winczek, Pekeler sind beide auf ähnlichem Niveau, auch wenn sie unterschiedliche Typen sind.
Und wer ist jetzt der Bessere, Winczek oder Pekeler?
Nochmal?
Wer ist jetzt der Bessere? Winczek
oder
Bessere?
Pekeler? Ja. Dann glaube ich, sage ich jetzt Winczek, weil er dann ähnlicher Typ ist als ich, weil ich glaube, als Abwehrspieler brauchst du auch so diese gewissen Emotionen und die bringt Patrick Winczek rein. Das macht ein Kiel hervorragend und wie gesagt, ohne jetzt Peke zu nahe treten zu wollen, das sind dann Nuancen, aber für mich gehört da für einen Abwehrchef eben auch noch ein bisschen mehr Ausstrahlung noch dazu und das hat Winczek, glaube ich, noch einen Tick mehr drauf.
Jo.knr fragt, wie bist du zum Handball gekommen?
Wie die meisten, glaube ich, von uns über meinen Papa. Mein Papa hat Düsseldorf Handball gespielt, glaube bis zur dritten Liga, war damals noch Feldhandball. Der junge Mann ist schon ein bisschen älter. Und dann ist es ja meistens so, dass man eben seinem Papa mal nacheifert. Mein Papa hat auch Tennis gespielt. Das hieß dann, erstmal ging es los mit Tennis, dann Tischtennis und dann parallel eben Handball. Und habe mit 4 Jahren angefangen und mich hat es eigentlich von der ersten Minute gepackt. Und andere Sportarten liefen dann so ein bisschen nebenher. Und Handball ist es dann geblieben.
Und jetzt haben wir noch eine letzte.
Du über mein Gewicht.
Du wirst möglicherweise wissen, wer der Fragensteller ist. Er trägt nämlich den Namen Heinevetter 12.
Aha.
Und er hat die Frage, muss man sagen, das kann ich jetzt schwer artikulieren, aber mit einem dicken Lachsmiley hinten dran geschickt. Und die Frage ist, hast du nach deiner Karriere zugenommen, beziehungsweise was machst du, um fit zu bleiben?
Ich habe gerade ganz schlechten Empfang. Ich kann nicht ganz schlecht hören. Vielleicht liegt es an der Frage, ich weiß es nicht. Also okay, ich stell mich der Frage. Ich habe sie natürlich verstanden. Lieber Silvio, ich bin sehr, sehr froh, dass du dich auch an diese Fragerunde beteiligst. Ich hab in der Tat minimal zugenommen, es war aber schon mal schlimmer, muss man auch ehrlich sagen. Und direkt nach Karriereende ist es natürlich auch wirklich fies, wenn du da mit der Mannschaft unterwegs bist. Und das Buffet wird ja immer wieder aufgefüllt. Das ist praktisch wie so ein Wunderland und dann ist es natürlich schwer, sich zurückzuhalten und irgendwann verbrennt man dann auch nicht mehr ganz so viel. Von daher kann ich die Frage klar mit Ja beantworten. Ich habe ungefähr 8 Kilo über Spielerniveau und bin jetzt aber wirklich am Kämpfen. Also jetzt die Sommerzeit wird wieder an der Figur gearbeitet.
Versprochen. Ja, aber 8 Kilo, das ist ja quasi nix.
Also ja, das Problem ist ja
25, okay, aber 8.
Das Problem ist ja nur, dass eben die Muskelmasse, die man mal hatte, relativ schwer ist und das gute Fett eben nicht so viel wiegt. Und von daher ist es immer trügerisch. Man denkt immer, 8 Kilo wäre nicht viel, aber unter den Voraussetzungen ist es dann doch eine ganze Menge.
Ich lobe dich sehr für deine Ehrlichkeit. Das finde ich so cool, dass du das auch noch eingeordnet hast. Olli, tausend Dank, dass du da warst. Damit sind wir schon am Ende. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich, weil sich das mit Kretsche irgendwie so ergeben hat. Er hat uns Finn Lemke vorgeschlagen als Gast der Kretsche. Ja. Wen würdest du uns denn ans Herzen legen? Wen sollten wir in Hand aufs Harz auf jeden Fall mal sprechen lassen?
Also ich glaube, dass Heinevetter absolut interessanter Typ wäre, der viel zu erzählen hat, den viele, glaube ich, auch falsch einschätzen. Ich glaube, für so einen Podcast wäre das eine Idealbesetzung, weil dann könnte er vielleicht mal ein paar Dinge auch ins richtige Licht rücken, weil ich glaube, viele Menschen kennen ihn gar nicht so, wie er wirklich ist. Weil wenn man den Handballspieler mal kennt, ähnlich wie bei mir auch, hat man ja immer so ein Bild von dem Typen im Auge und ich glaube, da könnte Heine, glaube ich, einiges von sich, auch von sich privat erzählen, um da könnte er sich, glaube ich, ein bisschen ins rechte Licht rücken.
Wunderbar. Das passt perfekt, weil der steht eh sehr weit oben bei uns auf der Liste, Silvio.
Sehr schön.
Das dürfen wir eh schon mal verraten. Olli Rogge, tausend Dank, dass du dabei warst. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und ja, ich verspreche dir, das nächste Mal, wenn wir uns nochmal sprechen, irgendwann wirst du nochmal in Hand aufs Harz aufgenommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dann komme ich dich auch in Mannheim besuchen. Dann machen wir das mal so richtig 1:1 und setzen uns ganz in Ruhe hin.
Sehr, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht und dann aufs nächste Mal.
Ich danke dir und vielen Dank an euch fürs Zuhören natürlich. Wenn ihr uns was zu sagen habt, Feedback, positiv wie negativ, was sollen wir anders machen, was gefällt euch gut, schreibt uns das gerne. Können wir immer was mit anfangen. Die nächste Folge gibt es dann übrigens am 5. März. Gast wissen wir noch nicht, das gucken wir bis dahin mal. Wen wir da so eingefangen kriegen, es wird wieder ein großer Name aus dem deutschen Handball sein. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, und bis dahin, abonniert das Ding hier, teilt den Shit, erzählt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Dann wird Handball vielleicht mit unserer Hilfe noch ein kleines Stück größer, als es eh schon ist. Danke und ciao, ciao. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.